schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Was hat du denn da schon wieder geknispert, geknuspert da im Hintergrund? Unfassbar.
Ich hab nichts gegessen.
Ich sehe hier den Ausschlag auf der Spur. Das sind doch...
Ich habe auch nichts gemacht. Das gibt's doch gar nicht.
Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge 244. Das ist das Doppelte von 122 und deswegen ist der Christian auch auf der anderen Seite der Leitung. Guten Abend, lieber Christian.
Ja, hi.
Vielleicht guten kannst Abend. Du auch sagen, was du da isst, damit jeder weiß, was so
ich habe hier. Erzeugt. Ja, wobei ich jetzt nicht mehr esse. Ich habe vorhin gegessen. Ich hatte Schokokrossis. Sind wahrscheinlich allseits bekannt und ziemlich podcast-inkompatibel. Deswegen lasse ich das jetzt lieber. Ich habe die Packung gerade möglichst weit von mir weggeschoben.
Möglichst schnell aufgegessen?
Nee, da sind doch... Ach, die lachen mich alle so an. Guck mal, wie schön sie gucken. Aber nee, ich muss die Packung noch zumachen. Das hat keinen Zweck.
So, hätten wir das auch erledigt. Also, wir hatten im neuen Jahr schon eine aufgenommen, oder? Nee, hatten wir nicht.
Ich weiß es schon gar nicht. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Willkommen. Welcome back.
Geht das jetzt noch?
Ja, doch, das geht noch irgendwie. Doch. Also, das geht ganz bestimmt. Frohes neues Jahr auch an dieser Stelle nochmal. Wir hatten schon mal einen Termin, den mussten ausfallen lassen, weil mich es gekränkelt hat oder mich aus dem. Also, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, dass ich eigentlich nach wie vor immer noch, wie nennt man das, lediert bin, malassen habe oder so etwas.
Ja, angeschlagen. Ja.
Ich huste immer noch wie ein Berserker. Ich habe diese Woche eine Untersuchung, wo man vielleicht das rausfindet oder nicht.
Ups.
Ja, jetzt aber alles aus. Ne? Jetzt ist aber komplett die Hosen runter und alle Manieren gehen den Bach runter. Glückwunsch.
Das war der Schöfferhofer. Ja. Entschuldigung.
Der Ruhrpott zeigt, wie er ist. Deswegen bin ich ja noch ein bisschen verschnupft. Ich versuche nicht zu husten. Aber wenn ich an Husten denke, muss ich gleich schon anfangen. Das ist alles verdammt ärgerlich und ich komme deswegen in vielerlei Hinsicht nicht in Tritt und vor allen Dingen nicht auf dem Rad. Und deswegen ist das heute auch eine Solo-Nummer eigentlich fast und ich bin Stichwortgeber heute. Manchmal ein bisschen belustiger, aber mehr ist auch leider im Moment nicht drin. Nun ja.
Ja. Kann ja auch mal nicht schaden. Ja. Ein bisschen Stimme entlasten, ne?
Ja, ach, das. Jetzt muss ich zum Beispiel kurz husten. Ja, also ist halt so. Aber dir geht's gut. Das ist doch das Wichtigste, dass es den jungen Leuten gut geht.
Ja, den etwas jüngeren, genau. Nee, ich kann mich nicht beklagen.
Apropos.
Bis jetzt auch.
Ja? Ja, doch, hier.
Nee, ich wollte nur sagen, ich bin bis jetzt ohne großartige Erkrankungen durch die letzten Monate gekommen.
Ja, ich bin seit Oktober durch die Gesundheit, habe ich gesundheitlich nichts mehr zu bieten. Ist auch mal was. Aber da möchte ich an dieser Stelle mich einfach nochmal bedanken für alle Geburtstagsglückwünsche, die mich erreicht haben. Ich hatte ja gestern mein Wiegenfeste und das rührt mich dann doch immer sehr, von welchen Menschen man auf welchen Wegen und aus welchen Kanälen mal Glückwünsche kriegt. Das finde ich mal sehr, sehr schön.
Ja.
Habt ihr zum Beispiel auch von Regine und Caroline und dem Radelmädchen und einer dritten Takeshi irgendwas wenn ich das richtig verstanden, aus Berlin von im Prinzip fast dem Velodrom hier ein Foto, ne, hallo, Glückwunsch und so. Das macht mich dann doch immer so ein bisschen gerührt, ist glaube ich das richtigste Wort dafür.
Ja, die waren auf den Six Days, ne?
Ja, genau. Berliner Sechstagerennen war, beziehungsweise ist jetzt noch, hat am Freitag, glaube ich, angefangen. Und alle, die auch den Velo Race verfolgen, kann ich jetzt mal, fällt mir in dem Zusammenhang ein, wenn der Christian sein Mikrofon, glaube ich, sich gerade irgendwo einführt, wo er sich nicht einführen soll.
Sorry.
Dass wir in der nächsten Velo Race Folge Sachen korrigieren müssen aus unserer letzten Folge. Da wurde ich darauf hingewiesen und das müssen wir machen. Ja. Aber kommen wir mal dazu, was hier so los ist und was du so treibst, wenn ich schon nichts und niemanden mehr hier bewege, sozusagen.
Ja.
Was sich aber bald auch ändern soll.
Ja. Ja, bei mir war ein bisschen mehr los, also genau gesagt hier in Essen. Und zwar hat der Thorsten Frank doch mal von seinem Transcontinental Ride von letzten Jahr erzählt. Und da war ich vor Ort und das war echt sehr interessant. Das war am 17. Januar, also ist auch schon ein paar Tage her. Und das Ganze gab es ja schon mal. so vor einem Jahr, da hat er auch schon mal von Transcontinental Ride erzählt. Aber diesmal hat das Ganze auch gesundheitlich bei ihm besser geklappt und er konnte es abschließen und war dadurch natürlich umso motivierter, das alles nochmal via Projektion an die Wand zu werfen und seine Kommentare dazu abzugeben und vor allen Dingen seine Analysen. Also das ist echt schon immer faszinierend, wenn man so Leute trifft, die sich so dermaßen für Zahlen begeistern können. ich meine, okay.
Inwiefern welche Zahlen? Ja? Also in Bezug auf welche Zahlen? Um das mal so ein bisschen.
Ja, er hat ziemlich genau protokolliert anhand von Fotos, die er auch unterwegs immer wieder gemacht hat, wie viele Kalorien er täglich zu sich genommen hat. Und das hat er dann ins Verhältnis gesetzt zu den verbrauchten Kalorien und konnte dadurch Rückschlüsse ziehen und auch noch durch diverse andere Faktoren, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, Schlafdauer hatte er da auch mit drin und getretene Durchschnittsleistung am Vortag. Also er hat ja eine Wattkurbel an seinem Rad montiert. Und er hatte halt immer wieder ab und zu Probleme, dass er so Durchhänge hatte. Also dann war mal wieder ein Tag total gut, dann wieder einer total schlecht und dann setzte sich das Ganze wieder sofort, immer im Wechsel. Und um da irgendwie hinterzukommen, woran das liegen konnte, ja, hat er diese Tabellen, diese Analysen erstellt und hat dann ziemlich gut herausfinden können, dass es einfach daran lag, dass er nicht genug Energie zugeführt hat. Mhm. Also er hatte halt, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst als radeln und dann auch teilweise noch mit ordentlich Höhenmetern, ist klar, dann hast du so einen immensen Energieverbrauch und das dann wirklich durch Nahrungszufuhr zu kompensieren, das ist schon eine Herausforderung.
Naja, und vor allen Dingen finde ich interessant dabei oder bewundernswert, es gibt ja alle möglichen Zahlen und Rechenbeispiele und durcheinander gewürfelt von Zahlen, die dann am Ende des Tages La Art pour la Art, ne? Einfach weil man es kann, errechnet und hin und her spielt und mit Zahlen rumspielt. Aber das hat ja dann zumindest auch einen wirklich direkten Einfluss und gibt einem die direkte Möglichkeit, Sachen zu steuern, zu verbessern und so weiter. Und das ist nicht nur Spielerei um des Spielens wegen, ne, sondern auch mit einem direkten Impact und einem Ergebnis und auch für einen selber Rückschlüsse, die man ziehen kann. Ne? Das ist ja dann auch nochmal, finde ich, ganz was anderes, als wenn jetzt, keine Ahnung, man sich darüber Gedanken, über anderes Zeugs Gedanken macht.
Ja, klar.
Also,
ja.
Aber man muss ja auch die ganze Zeit über irgendwas nachdenken können, ne? Denke ich mir immer, du hast ja so viel Zeit.
Ja, ich glaube, während der Vater hat er das nicht gemacht. Das hat er dann eher so im Nachhinein gemacht, dass er sich da mehr so Gedanken drüber gemacht hat. Und war schon sehr interessant. Vor allen Dingen die Anzahl von Fotos. Also er fotografiert ja auch gerne und viel. Und da waren so tolle Landschaftsaufnahmen dabei. Also es ist echt Wahnsinn. Also,
so, wir mussten mal kurz hier was kontrollieren. Aber jetzt läuft es wieder. Anzahl von Fotos. Ja, er ist doch jemand, der da wirklich immer wieder gerne anhält und oder zumindest, selbst wenn er das nicht gerne macht, anhält, um Fotos zu machen. Ne? Das finde ich auch immer so bewundernswert. Ich bin ja immer froh, wenn ich weiterradeln kann. Fotos. Hat er eine Menge genannt, die er gemacht hat insgesamt?
Also er hatte auf der Präsentation einige 100 Fotos dabei. Okay. Irgendwie 300 Fotos, aber das ist natürlich bei weitem nicht die Anzahl der insgesamt gemachten Fotos. Also ich weiß es jetzt nicht genau, wie viele. Aber es war reichlich.
Ja, aber auch schön. Hat er das erste Mal gesundheitliche Gründe oder war das nicht auch die irgendwie ein gebrochenes Laufrad oder irgendwie sowas? Hatte ich so in Erinnerung.
Ja, er hatte beim vorletzten Mal, wo er das Ganze nicht abschließen konnte, da ist ihm ja das Laufrad gebrochen, da war irgendwo ein Schlagloch und er ist da reingefallen und da war das komplett durch und er hatte aber auch Magenprobleme.
Okay.
Also das Laufrad konnte er ersetzen, da hat ihm so ein Radhändler geholfen, der hat ihm ein neues Rad eingespeicht und aber dann die Magenprobleme, die haben ihn dann wirklich komplett zugesetzt und das ging überhaupt nicht mehr. Aber das hat diesmal alles besser geklappt. Und ja.
Hat er da aus.
Ist auf jeden Fall. Bitte?
Hat er da aus Fehlern gelernt oder hat er was anders gemacht? Hat er das irgendwie dann, weil wenn er so detailliert analysiert hat, gehe ich ja fast davon auch aus, dass er da mehr als genug Gedanken sich gemacht hat und etwas umgestellt hat.
Er hatte auf jeden Fall immer seine festen Lebensmittel, die sich quasi bewährt hatten und auf die er dann immer wieder zurückgegriffen hat. Also vor allen Dingen viel Eis. Und so Joghurt und auch frische Sachen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, was der Grund war für diese Magenprobleme. Ob er da irgendwie mal experimentiert hatte. Vielleicht kann er das auch gar nicht mehr selber so nachvollziehen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich müsste mal immer fragen. Aber ist klar, du. Da gibt es viele Sachen, die total lecker aussehen. Und wenn man sich da so durchprobiert und bei der Belastung, da ist der Magen eh ein bisschen empfindlicher, da kann dann schon mal schnell was schiefgehen.
Es war aber ja nicht nur fast, also es war ja, der Vortrag war ja das eine, aber das andere, du hast ja auch ganz unfassbar viele Menschen so aus der sogenannten Fahrradfilterbubble dann da mal wieder gesehen und getroffen, ne? Also das war auch so ein Stell dich ein fast, wenn ich das mitgekriegt, ich habe das nur aus der
Ja.
Distanz mitbekommen.
Ja, wir haben uns halt. Also das Ganze wurde ja auch über Twitter angekündigt und viele verfolgen ja auch zum Beispiel den Thorsten über Twitter. Und dann kamen da halt zum Beispiel so Fragen auf, ja, wie ist denn die und die Tasche? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das dazu kam. Auf jeden Fall hatten dann diverse Leute insgesamt 4 oder 5 Taschen mitgebracht und ja, es war total lustig. Wir hatten auch einen Stammtisch. Also, was heißt
Endlich am
Stammtisch? Ja.
Stammtisch angekommen.
Ja,
Wir übernehmen die Stammtische
genau.
zurück, das ist doch eine gute Sache.
Ja, genau. Und da mit so einem kleinen Fähnchen auch da drauf, ne, wie man das so kennt aus der Kneipe.
Quatsch.
Nein, sowas gab es nicht. Aber es gab ein kleines Schild, dass der Tisch reserviert ist. Und das hatte der Tom angeleiert. Ja, das war ziemlich nett. Ja, und man hat auf jeden Fall gut die Gelegenheit gehabt, mal so ein paar Taschen sich genau anzugucken. Ne? Zum Beispiel hier, ich hatte die von Revelate Designs Gas Tank. Das ist so eine Oberrohrtasche, die recht groß ist. Die hatte ich mitgebracht, weil da irgendjemand Interesse daran hatte, sich die mal anzugucken. Und ja, dann gab es noch von Apidura, da gibt es so eine neue Racing Line. Und die Lenkertasche, die kann man direkt an den Auflieger montieren. Also die hängt dann quasi so mehr. Und die hatte der Thorsten mitgebracht, war allerdings nicht so ganz überzeugt davon. Und ich kann es mittlerweile auch nachvollziehen, weil es gibt auch diese Feedbacks, das sind ja einfach nur so, oder Foodbacks, wie auch immer, das sind einfach nur solche Beutel, wo man quasi eine Flasche reinstecken kann oder auch irgendwas zu essen, irgendwas, was gerade offen ist und was möglichst bald oder gerade verzehrt werden soll. Dafür sind diese Dinger ideal. Und diese Apidura-Tasche, die hat diese Feedbacks integriert, aber irgendwie dieses Konzept, das geht irgendwie nicht so ganz auf. Naja, und da sind solche Termine halt ideal für, ne? Wenn man mal die Leute trifft und ins Quatschen
Ja,
kommt und.
und so Austausch. Also es ist ja bald jetzt ein ganz anderer Kontext, aber bald ist ja hier in Köln die Subscribe, so ein Podcaster stell dich ein Treffen von sehr, sehr vielen Leuten. Hab gehört, dass jetzt die ersten Vorverkäufer irgendwie über 100 Leute schon Tickets geholt haben. Und da finde ich das halt auch nur, das ist ja im Prinzip das gleiche in Grün oder nur andere, ja, wie soll man sagen? Ja, mal so Austausch, ne? Und das, gerade wenn es um solche Sachen geht wie Technik oder auch, im Prinzip sind Taschen ja auch nichts anderes als Technik, ne? Also passt das auf meinen Anwendungsfall, ja oder nein? Und wenn nein, was gibt's vielleicht, was kennt ihr vielleicht noch als Alternativen? Und wenn ja, wie gut passt es, ne? Und was kann man vielleicht verbessern? Deswegen fand ich das in dem Rahmen auch ganz cool. Also ich habe das, wie gesagt, aus der Distanz so mitbekommen, ne? Was sich da so anbahnt, ne? Das war so eine Mischung, von außen sah es so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Klassentreffen. Und Klassenfahrt vielleicht, ne?
Ja.
Also sehr, sehr schön. Also möchtest du noch darauf eingehen, was vielleicht nicht so gut geklappt hat? Oder sollen wir das außen vor lassen?
Eigentlich hatten wir vor, das Ganze per Ton aufzuzeichnen. Aber irgendwie, ich habe das mit dem Aufnahmegerät nicht hingekriegt.
Ja, ich
Also,
hätte dich da besser schulen
die
müssen.
machten. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Also ich habe die Teile angeschlossen und ich habe auch geguckt, ob die einen Ausschlag haben, wenn man ins Mikro spricht. Und das sah alles positiv aus, aber letztendlich war nichts drauf auf den SD-Karten. Und das
Ja.
ist irgendwie schon ziemlich ärgerlich. Keine Ahnung, warum.
Ja, also das auch, also ich finde es ärgerlich, ist, ja, das ist zwar halt traurig. Ich finde es immer schade, wenn solche Sachen dann irgendwie, ne, das ist jetzt weg. Das finde ich so ja, ärgerlich, traurig, wie auch immer man das nennen mag. Vielleicht müssen wir den Thorsten noch mal, ich meine, ich finde gerade, oder so, was ich mitbekommen habe, lebt viel davon, von seinen Bildern und ne, also wenn ich mir hier die Analyse von den Kalorien und so weiter anschaue, ne, das lebt halt sehr viel von den Bildern. Ich weiß gar nicht, ob sowas im Gespräch funktionieren würde. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht doch nochmal was machen, wenn das jetzt nicht funktioniert. Mal sehen.
Ja.
Kann ja auch mal Hörer sagen, ob sie Interesse überhaupt daran hätten. Wenn wir mit einer geballten Hörerschaft da auftreten, vielleicht ist das dann noch eher möglich. Weil ich finde halt, das schwer umzusetzen, so ein, ich sag mir jetzt mal, früher hätte man veralteter Dia-Vortrag gesagt. Was glaube ich dem einerseits sehr gerecht wird, aber die negative Konnotation muss man einfach weglassen und dann ist das.
Ja. Dia-Vortrag, das hat immer sowas von ein Foto nach dem anderen durchballern und so und die Spannung nimmt nicht gerade zu mit der Anzahl der Fotos. Und
ich muss mal gucken, ob meine Eltern ihnen Dia-Projekte noch haben. vielleicht kann man dann immer so Geräusche einspielen. So. Das finde ich ja ganz lustig.
Genau.
Ja, also, schöne Sache. Leider können wir jetzt keine Tourdaten preisgeben oder hat er das noch mehrfach? Also ich weiß, beim letzten Mal gab es das noch in Hamburg, glaube ich, ne?
Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, dass er noch weitere Termine geplant hat.
Okay, ja, dann stellt ihm einfach Fragen. Oder kommentiert hier, dass wir das nochmal hier in irgendeiner Form machen sollen. Dann, wenn das Feedback da groß genug ist, können wir vielleicht mit diesem Bitte an ihn herantreten.
Genau.
Ja, aber das war doch schön. Also mich das Community-hafte da, das fand ich wirklich sehr, sehr heimelig. Wenn das so zutrifft, wie es von außen so sah, dann, wie viel wart ihr denn am Stammtisch? 5, 6, schätze ich mal?
Ja, das waren mehr. Also es waren so 8, 9 Leute, die da nachher zum Schluss um den Tisch herum saßen und eifrig gequarmelt haben. Und ja, es hatte wirklich sowas von so Klassentreffen. Also vor allen Dingen alles Fahrradverrückte, ne? Und ja. Denen geht ja auch nicht das Thema aus, ne? Die quatschen und quatschen und quatschen und letztendlich ist der eigentliche Vortrag dann wird eher als störend empfunden. Also nein, so weit ging es nicht. Das war natürlich auch sehr interessant, aber es hätte auch genug Redestoff gegeben für mehrere Stunden. Das wollte ich damit sagen.
Ja, vielleicht müsste man sowas irgendwie auch einrichten, keine Ahnung, wo man das so alle 2 Monate oder so, wirklich so ein Stammtisch oder sowas. Aber das ist immer das Problem, dass alle ne, unter einen Hut zu kriegen und dann alle weiter anreisen und so weiter auch mit einem deswegen.
Ja, ja.
Aber da hatte ich heute in Vorbereitung auf die Sendung schon einen Gedanken, eine Idee, den ich jetzt in die nächste Sendung rüber retten werde. Kleiner Teaser. Wir hatten auch gesagt, vielleicht für die Hörer so als Ankündigung, dass wir nächste Woche schon die neue Folge aufnehmen, weil es heute nicht zu lang wird und wir so viele Themen haben, dass wir es direkt auf 2 Sendungen splitten, in der Hoffnung, dass wir beide gesund bleiben und dass wir es dann auch hinkriegen. Sagen wir mal so, dass ich gesund bleibe. Das ist jetzt vielleicht ja geringer. Und das dann hinkriegen. Ja. Juti, machen wir mal das nächste Thema, wa?
Ja.
Am 19.01., das war vorletzte Woche Samstag, bist du einen Brevet gefahren. Und ich weiß noch, an dem Samstag habe ich hier aus dem Fenster geguckt. Und da dachte ich, da hätte ich jetzt, also es gibt Sachen, auf die habe ich Bock und es gibt Sachen, auf die habe ich keinen Bock. Und das gehörte definitiv, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich an dem Samstag gemacht habe. Aber ich weiß, dass das weder das Wetter noch die Temperatur, also Temperatur ist ja ein Teil von Wetter, aber das wäre wirklich nicht meins gewesen an dem Tag.
Ja, ich dachte mir, wir fängst du mal dieses Jahr die Saison recht früh an und habe mir da den einen der ersten Brevets rausgesucht, die hier bei mir auch in der Nähe stattgefunden haben. Und dieser, der ging jetzt halt los ab Wuppertal und das war so ein 200 Kilometer Rundkurs Richtung Münster und dann wieder zurück. Und eigentlich war das Wetter total gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also das einzige Blöde, ja okay, das waren die Temperaturen. Also wenn ich mir jetzt hier den Track nochmal auf Strava angucke, Durchschnittstemperatur von -2 Grad, sagt das schon einiges.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, an welchem Tag du, in welchem Bundesland du warst, aber bei mir war es einfach arschkalt an dem Tag. Und
ja, es war schon.
Ne, also weiß ich nicht.
Vor allen Dingen, das Blöde ist bei dieser Temperatur -2 Grad, also das ist dann immer so ein Zwitter, das ist so ein Zwischending. Also ich habe die Erfahrung gemacht, meistens, wenn es nass ist und es wird dann richtig kalt, dann 2 Grad reichen dann oft nicht, dass die Straße auch gefriert. Aber wenn das so zwischen 2 und 3 Grad ist, so 2,6 Grad, dann fängt es an zu frieren. Also dann wird die Straße wirklich glatt. Und das war jetzt ja nur die Durchschnittstemperatur, diese minus 2 Grad. Also man kann natürlich davon ausgehen. Und angekündigt war minus 4 oder minus 7, hieß es da morgens. Und also auf jeden Fall schweinekalt. Und es war definitiv damit zu rechnen, dass es auch glatt ist. Und ich hatte so keine Lust, jetzt mit Spike-Mantel zu fahren. Und dann habe ich auf Strava von Andreas einen Tipp bekommen, doch nur einen Spike-Mantel aufzuziehen, und zwar vorne natürlich. Mhm. Und das habe ich dann auch mal umgesetzt, und das war auch echt eine super Idee. Also mit vorne und hinten Spikes fahren ist echt schweineanstrengend. Also damit 200 fahren, boah, das geht
gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber die Soundqualität hat sich gerade massiv verschlechtert. Nur mal als Anmerkung, falls du irgendwas geändert hast, dass du das
mitbekommen hast. Ich habe eigentlich nichts gemacht.
Okay,
ist
müssen wir mal gucken. Ja, also
verstehst du mich jetzt wieder normal?
Bitte?
Verstehst du mich jetzt wieder normal, oder?
Ja, das klingt irgendwie komisch, aber ich kann es nicht lokalisieren gerade. Ich sage ja, diese iPad, das setzt sich nicht durch fürs Podcast.
Mano.
Ja. Minus 8 Grad, minus 8 Grad. Ich meine, dass nur Spikes vorne, hinten Slick weiterfahren, ist natürlich eine Geschichte, die man vom, die Leute, die Mountainbike-Fan kennen, sagen jetzt natürlich, ja klar, alter Hut, da fährt man ja je nach Terrain auch vorne grobstolliger als hinten, um ne, die Lenkung sozusagen auf der Bahn zu halten, und hinten folgt vorne. Insofern ist das ja weniger schlimm. Mhm. Aber so oder so. Mein lieber Scholli, aber minus 6 Grad, was ich daran bewundernswert finde, vielleicht liegt das aber auch an den vergangenen Monaten bei mir, ich hätte einfach immer Schiss, mir direkt wieder den Tod zu holen im Moment. Das war auch zum Beispiel, ich hätte jetzt am Samstag hier so zeitlich und so, alles kein Ding, aber ich hätte einfach keine Lust, bei irgendwie leichtem Nieselwetter oder auch nur so um die 0 Grad oder zwischen 0 und 5 mir im Moment mich draußen rumzutummeln. Da,
wenn das Wetter ja eigentlich, also es war ja Sonne sonst und okay, ein bisschen bewölkt, aber halt der einzige negative Punkt war die Temperatur. Och, das ist eigentlich, das reicht ja schon aus als Grund, um sich für länger aufs Rad zu setzen.
Ja, ich bin da im Moment einfach, glaube ich, auch vielleicht auch zu vorsichtig, aber nee, also. Aber umso mehr ziehe ich meinen Hut davor. Also, und das klingt ja auch alles. Also jetzt von der Topografie kam einem, ich will nicht sagen, kam auch für die 200er, ne? Also bis Kilometer 90 ungefähr, ging es schon bergauf, bergab. Dann hattest du noch mal so 90 relativ flache Kilometer. Und dann nochmal einen. Bitte?
Ja, vor allem das Hügelige am Anfang, das war ganz gut, weil dann die Körpertemperatur schnell anstieg.
Und dann nochmal ein Anstieg. Ist das ein Anstieg am Ende, oder sind das sieht so aus, als würde es einmal relativ lange steil bergauf gehen?
Ja, nach Wuppertal, da ging es dann wieder einmal richtig hoch. Und dann war man eigentlich schon im Wuppertal drin, also so kurz vor Schluss, dieser letzte Peak. Und dann ging es eigentlich nur noch bergab bis zum Ziel.
Okay.
Aber da war auch noch einmal eine richtige Rampe drin, und das war schon lustig, weil da viele dann auch geschoben haben, und ich mit meinen Spike-Reifen, naja, ich habe mir das nicht nehmen lassen. Ich bin da in zwei Schneckentempo, aber ich bin noch hochgefahren.
So viel Ehre hatte er dann noch.
Ja, ja. Aber die Strecke war auch ganz nett, also zumindest die erste Hälfte. Die war wirklich schön, also vor allen Dingen in der Nähe von Hagen, da hatte ich auch ein paar Fotos gemacht, das sieht man hier auch auf dieser Strava-Aktivität. Wirklich schöner Anstieg aus den Serpentinen, und okay, da lag dann teilweise noch ein bisschen Schnee auf der Straße. Ich hatte vorne, wie gesagt, so einen Spike-Mantel von so einem norwegischen Hersteller, der hat auch ehrlich richtig ordentlich Profil, und dann halt noch diese Nägel dazwischen. Ich weiß gar nicht, Nokon? Gibt es von Nokon? Ja? Okay, das ist ein Nokon. Und hinten hatte ich so ein WTB Riddler, das ist ja eher so ein Cross oder sowas, so Gravel-Reifen. Mhm. Und das war schon eine ganz gute Kombination. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war echt froh, dass ich dieses Spike-Mantel hatte, weil da waren teilweise Stellen dabei, ich weiß nicht, ob die der Begriff Schwarzeis oder, also gibt es den Begriff? Ich meine ja, Schwarzeis.
Jetzt klingst du gerade viel, viel besser als eben, nur mal als kleiner Kommentar. Ich kenne den Begriff Schwarzeis nicht.
Warte mal, ich drehe mal das Mikro ein bisschen mehr zum Mund, weil ich gerade mehr in die Richtung des Mikros gesprochen habe. Vielleicht war es deswegen besser.
Begriff Schwarzeis kenne ich nicht.
Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher mit dem Begriff. Auf jeden Fall gab es da einige Abschnitte, wo ja, Wald war, direkt am Straßenrand und das deswegen ziemlich schattig war an der Stelle, also wo auch wenig Sonne hinkam. Und da war es dann spiegelglatt und du sahst es aber nicht. Also dieses Eis, das war quasi unsichtbar. Und ich verstehe gar nicht, wie da alle anderen hergekommen sind, weil soweit ich das feststellen konnte, war ich der Einzige mit Spikes. Und wie ich im Nachhinein auch noch gehört habe, gab es wohl einen Schwerverletzten. Also einer, der wurde abtransportiert, halt einen Krankenwagen. Und da war aber wohl nicht der Auslöser Eis, sondern der ist irgendwie mit einem Hundebesitzer kollidiert. Irgendwie sowas war das. Naja, nicht so schön. Aber okay.
Wie hat denn das Rad
Ich hoffe, es geht.
performt?
Das Rad hat super performt. Also ich bin ja jetzt, das war jetzt die dritte Ausfahrt mit dem Bombtrack, welches ich mir halt aufgebaut habe, unter anderem für Restaurants in Netherlands. Doch, also wirklich, das fährt sich auch echt total stabil und da wackelt auch nichts oder schleifen irgendwelche Bremsscheiben im Wiegetritt. Also das fährt sich echt wie eine Eins. Ich habe jetzt nur schon, ich habe zwar schon ein Nabendynamo dran, aber noch keine entsprechenden Lampen. Also momentan habe ich nur Akkulichter dran, weil ich auch ein bisschen länger gebraucht habe, um da irgendwas Passendes zu finden, was auch an dieses Rad montiert werden kann, weil, wie ich mittlerweile festgestellt habe, die meisten Akkulichter sind für Montage an der Gabelkrone vorgesehen. Und das setzt natürlich voraus, dass ich vorne so ein kleines Loch habe an der Gabelkrone. Habe ich aber nicht. Ich habe nur auf der Rückseite von der Gabelkrone, also Richtung Hinterrad, da habe ich so ein kleines Löschchen. Das ist wahrscheinlich für Schutzbleche vorgesehen, aber definitiv nicht zur Befestigung
Ja, bohren wird immer.
ja, durchbohren, ne? Genau. Nee, ich habe jetzt eine andere Lösung gefunden. Und zwar, ich habe ja schon an meinem BMC, da habe ich ja so einen Halter für einen Wahoo. Und auf der Unterseite von diesem Halter, da ist eine Halterung für eine GoPro. Und an dieser GoPro-Halterung, da habe ich die Lupine, also die Akkulampe dran montiert und genau sowas kann man halt auch mit einer Dynamo-Lampe machen. Also von Sun, also SUN, da gibt es halt auch diese Edelux 2 für hängende Montage. Ja, und da brauche ich nur so einen Adapter von dieser Sun zu einer GoPro, aber sowas gibt es von Supernova und ich hoffe, dass dieser Adapter an dieser Sun auch dran passt.
Aber das
Naja, dann sollte,
klingt nach einem
ja, sollte
vernünftigen
eigentlich,
Plan.
genau, das einzige Unschöne ist dann noch die Verkabelung, weil ich habe halt keine Bohrung für die elektrische Verkabelung von dem Nabendynamo, also muss das irgendwie am Gabelarm nach oben führen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich würde sogar riskieren, dafür zu bohren. Weil das
Nee.
müsste eigentlich nur, nein, das müsste eigentlich nur ein ziemlich kleines Loch sein, so 2 mm. Oder vielleicht drei. Und dann könnte man da das Kabel mit der ja, Plus-Minus durchschieben. Und dann könnte man das nämlich auch schön durch den Gabelschaft bis nach oben führen.
Was kann da wohl schief gehen?
What could possibly go wrong?
Aber bohr du mal, mach mal, bohr du dir mal dein Rad kaputt. Ich meine, noch ist ja egal, noch ist der Sattel so hässlich, da wird es eh keiner klauen, ne? Aber.
Ja, der Sattel ist wirklich noch. Na gut.
Also, sonst alles schön durchgestylt, ne? Also, klar, die Aufkleber auf der Flasche, die sehe ich jetzt nicht, ne? Also, die Flasche passt jetzt stylomäßig auch nicht dazu. Und die Zipptasche zu den DT Swiss Laufrädern, nun ja. Aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus.
Ja, okay, das sind so Kleinigkeiten. Ja, gut.
Nee, also das ist ja jetzt Jammern auf hohem Niveau und außerdem es fährt sich super und E-Tab immer noch genauso begeistert wie am ersten Tag.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ja Vergleich mit dieser DI2 Ultegra und die E-Tab, die schlägt sich um Längen besser. Okay, ist auch noch eine etwas andere Preiskategorie, die ist ja dann doch eine Ecke teurer. Vielleicht liegt es daran auch. Ich weiß es gar nicht, wie sich zum Beispiel die Dura-Ace DI2 schlägt, aber die E-Tab, das ist vor allen Dingen, also das ist so ein, du kannst quasi die Gänge fühlen. Also bei der DI2, das ist immer so ein, weiß nicht, ob der jetzt richtig drin ist oder nicht, das ist irgendwie eher so unbestimmt und das habe ich bei der E-Tab gar nicht.
Wie schaut es denn aus? Also die Möglichkeiten, die DI2 zu konfigurieren im Sinne von Ja, sozusagen vollautomatisch, dass ich nur noch schalte hoch, runter, hoch, runter, und halbautomatisch, ich schalte das den Umwerfer vorne noch selber, aber fehlt dir das oder sagst du, okay, das folgt jetzt alles immer noch der Logik des alten mechanischen Schaltens und das ist gut so?
Nee, das ist ja bei der E-Tab komplett anders. Also wie du schaltest. Okay, das ist bei der Shimano ganz nett, dass der quasi den Umwerfer, man kann das ja so einstellen bei der DI2, dass er den Umwerfer selber schaltet
Genau.
und du quasi nur das Schaltwerk bedienst.
So eine Art Halbautomatik, ne? Wenn man das mit dem
Ja,
Auto
genau.
vergleichen würde.
Ja, so eine Halbautomatik. Und das ist bei der E-Tab ist das ja anders. Rechts schaltest du runter, links schaltest du hoch. Und wenn du beide drückst, bewegst du den Umwerfer. Und der geht halt nach oben, wenn er unten ist. Und wenn er oben ist, geht er nach unten.
Ja. Aber dass dir das auch genommen würde, also ist das wäre eine zusätzliche Komfortfunktion, würde ich es mal nennen, dass der
Ich
auch
finde das von
automatisch.
der. Ja, okay, da ist jetzt nichts automatisch bei der E-Tab, aber ich finde das von der Bedienung her eigentlich noch besser.
Ja, okay.
Also das gefällt mir noch besser. Das ist irgendwie, ist das simpler und es funktioniert. Und man fragt sich irgendwie, warum gab es das nicht schon vorher?
Mai.
Also ich finde es ziemlich gut.
Ja,
Ja,
also
und
ich
es
möchte das gar nicht nehmen.
performt auch
Also
halt.
das Einzige, was mich jetzt noch davon abhalten würde, wäre einfach, dass ich letzte Woche den Preis eines neuen Fahrrades in mein Auto investieren musste. Was ich jetzt mit Tränen erstickter Stimme sage. Oder den Preis, wie teuer ist eine E-Tab so als Ganzes? Hast du das jetzt auswendig? Ich muss das mal nachschauen.
Ich glaube, so knapp über 2000,
Okay, ja, dann so viel.
2,2 oder 2,1.
So viel musste ich dann doch nicht ins Auto investieren, aber sagen wir mal so, wenn man die
Kommt drauf an,
Kurven.
ob du Felgen oder Scheibenbremsen willst und so. Ich glaube, mit Felgenbremsen bist du so bei 1,6 oder 1,7.
Ja, da sind wir ja da, wo wir hin wollten. Oder nicht hin wollten. naja, aber was soll's, ne? Kann ich jetzt nicht dran ändern. Aber, ne, also wenn das nicht wäre, also ich würde die sofort nehmen. Also gar keine Frage, wenn man sie mir anbieten würde.
Ja.
Und auch im Vergleich zu allen anderen Gruppen, die da sonst noch elektronisch auf dem Markt sind, ob es jetzt von Kamba oder von Shimano kommen würde. Einfach auch, weil ich das für ohne die Kabel und so weiter die bessere Lösung halte. Oder die, vielleicht nicht die bessere Lösung, ne, aber die, ich glaube, das, was wo ich für uns beide spreche, die Lösung ist, die man am interessantesten findet und da gerne auch dann das mal ausprobieren möchte.
Ja, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, den man gerne vergisst, aber der eigentlich sofort ins Auge fällt, dass da ein paar Kabel fehlen,
Ja.
ne? Und das funktioniert ja auch 1A. Ich hatte bei der Installation ein paar Probleme. Da habe ich zuerst funktionierte das Schalten irgendwie nicht richtig, aber auf einmal ging es dann.
Kannst
Also
du
bei der Kopplung.
dein Mikro noch mal korrigieren, bitte kurz, wo wir gerade bei funktioniert nicht richtig reden?
Ich bewege das eigentlich gar nicht. Komisch, dass das immer so unterschiedliche Effekte hier hat. Naja, okay.
Also,
Ja.
Fahrrad fuhr super, Strecke war toll. Das
Ja,
Einzige.
die erste Hälfte der Strecke war
Also,
echt toll. Und dann gab es halt Entschuldigung, dann gab es halt den nördlichsten Punkt mit der obligatorischen Manta-Platte. Also da wurde dann eingekehrt. Da war die Kontrolle bei so einem Griechen. Okay, es gab keine Manta-Platte, sondern Pommes, Gyros, Mayo, Tzatziki. Und danach hätte ich mir am liebsten hingelegt, aber
ein
das.
Nickerchen.
Ja, ich hatte erst 100 Kilometer auf dem Tacho, deswegen ging das leider nicht. Dafür hatte ich dann erstmal für die nächsten Stunden mit Energieversorgung keine Probleme. Also musste überhaupt nichts mehr zu mir nehmen. Das war total gut. 3 Stunden hat das ungefähr angehalten. Dann waren die Pommes verbrannt und die Gyros.
Okay, muss mir
Ja.
merken. Also ist notiert.
Ja, und dann. Ja, die Strecke zurück war nicht ganz so schön. Also die war echt ziemlich viel an Landstraßen und Bundesstraßen entlang. Und da frage ich mich dann auch immer, ob man das nicht hätte besser machen können. Also, weil wenn du die ganze Zeit da irgendwelche Autos neben dir hast und die auch genervt sind, weil sie irgendwie warten müssen, weil da mal irgendeine Baustelle ist und du als Fahrradfahrer da alles blockierst und so.
Ja,
Ja.
das. Entschuldigung, ich muss gerade mal husten.
Naja, aber ansonsten tolle Veranstaltungen. Ich möchte mich da eigentlich auch gar nicht großartig beschweren, weil es hat echt Spaß gemacht.
Ja.
Ja.
War das ein Radverein aus Wuppertal oder ist das dieser Audax Brevet?
Ja, das ist, Verein. Also Radverein ist das nicht. Das ist wieder über die Audax-Randonneure organisiert. Also da gibt es ja immer diverse Unterabteilungen in verschiedenen Städten und das war jetzt dieser ist das ein Verein? Das ist doch ein Verein. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das Köln-Wuppertal, die gehören zusammen und ja, da gibt es immer verschiedene Startorte, mal in Köln, mal im Wuppertal und ja.
Aber war es im letzten Jahr in Köln, die Geschichte? Ich erinnere es gar nicht.
In Troisdorf ist ja Köln, ne?
Ach, das in Troisdorf.
Genau. Im Königsforst. Ist das da nicht? Forstbach, naja.
Entschuldigung, wenn ich mal zwischendurch weg bin, habe ich einen kleinen
Anfall. Ja, mach mal.
Das musst du dann in dem Moment überbrücken. Ja, Troisdorf. Troisdorf ist bei Köln, wo mein Onkel Klaus wohnt. Gott sei seiner Seele gnädig. Ja, aber schön. Also das klingt wirklich, also auch die Fotos, ich werde vielleicht eins als Episodenbild jetzt mal hier oder Kapitelbild benutzen. Das klingt ja wirklich ganz, ganz fein. Schön. Also bin ich ein bisschen neidisch, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich hatte letzten Samstag die Möglichkeit gehabt, rein zeitlich. Aber ich bin da im Moment einfach vielleicht viel zu vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich einfach nochmal ein bisschen Plusgrade brauche, um keine Nässe wieder rauszuwagen.
Ja, wenn man so angeschlagen ist, dann, also es kann nicht schaden, so ein bisschen Bewegung, aber dann wirklich nur ganz sachte und auf keinen Fall überziehen. Also dem Körper, den tut das eigentlich ganz gut, wenn er so ein bisschen Bewegung hat, aber
ja,
das darf nicht über einen Grundlagenbereich hinausgehen.
Ja, und dadurch, dass ich auch so schlecht Luft kriege, fehlt mir dann die Puste so schnell. Ich weiß auch nicht. Es muss in erster Linie erstmal das Wetter richtig gut werden und vor allen Dingen auch jetzt die nächsten Untersuchungen besser werden und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, du weißt ja dann bald mehr.
Dann hoffentlich, genau.
Ja.
Aber kommen wir dann mal direkt zu mehreren Punkten, die unseren ehemaligen oder vielleicht neuen englischen Bekleidungshersteller betreffen. Also erstmal vielleicht, ich vergesse immer, wie man es ausspricht. Festive 500 oder Festive 500 oder wie ist das die richtige Aussprache?
Ich würde mich da am Festival orientieren. Also von daher vielleicht Festive. Festive?
Ja, Festival so. Schreibt man doch mit A.
Ja, ich weiß, aber der Rest ist doch gleich.
Der Rest ist doch gleich. Die ersten Buchstaben sind doch gleich. Und Fest ist Fest.
Okay, meine Argumentation zieht nicht.
Nee, sorry. Die zieht nicht, aber nun ja, ist halt so. Also es geht um die traditionelle Geschichte, dass Rafa uns auffordert, unsere Familien zu vernachlässigen und zwischen Weihnachten und Silvester bitte 500 Kilometer Fahrrad zu fahren.
Ja.
Mir noch nie gelungen, zu träge, zu faul oder zu familiär. Ich könnte es positiv formulieren, meine Familie bedeutet mir über Weihnachten so viel, da kann ich sie nicht so lange alleine lassen.
Toll. Wie soll ich denn jetzt so argumentieren?
Ja, das weiß ich nicht.
Außer mit dem genauen Gegenteil.
Ja. Du pflegst sie das ganze Jahr über, dass du das dann zu dieser Zeit dir das rausnehmen kannst, als Belohnung. So könnte man das so verargumentieren. Vielleicht. Nee, aber du betreibst das wie manch andere aus unserem entfernten und näheren Bekanntenkreis ja auch außerordentlich und hast das dieses Jahr auch wieder betrieben.
Ja.
Ja und? Wie war's?
Ja, ich bin gar nicht so oft gefahren. Also ich bin hier 6 Mal. 6 Mal bin ich los und 500 durch 6 kann man sich jetzt ungefähr ausrechnen, wie lang jeweils. Also ich bin halt am ersten Tag, am 24. habe ich eine 150er-Strecke gemacht. Also da ging's. Ich habe das halt immer verbunden. Ne? Wir haben halt Weihnachten bei meiner Mutter gefeiert und die wohnt in der Nähe von Lippstadt. Das sind so 120 Kilometer von Essen aus und meine Frau und meine Tochter sind halt mit dem Auto hin und ich mit dem Rad hinterher oder voraus, wie man das jetzt auch sehen möchte. Dabei habe ich noch einen kleinen Bogen gedreht und dann waren schnell 150 Kilometer auf dem Tacho. Vor allen Dingen, man ist ja eh zu viel in dieser Jahreszeit und dann finde ich das immer ganz praktisch. Also ich habe quasi nur von Spekulatius gelebt während der Fahrt und konnte damit auch diese ganzen, man wird ja echt zugeschüttet, ne? Vor allem, wenn man noch ein Kind hat. überall kommen diese Schoko-Nikoläuse her. Also im Nachhinein weiß keiner mehr so genau, wer die überhaupt alle angeschleppt hat. Aber die ganze Hütte ist voll mit Schoko. Und die sind ja jetzt auch nicht alle unbedingt super lecker. Ne? Also vor allem diese ganz billigen, das ist echt eklig. Da kann man eigentlich nur wegschmeißen. Ja, oder essen während der Fahrt. Dafür sind sie nämlich dann wieder gut. Naja, und das habe ich dann halt auch getan. Und ich bin halt dann 150er gefahren am 24. Am 26. ging es dann wieder zurück mit einer 110er. Mhm. Und ja, so kamen dann die Kilometer ganz schnell zusammen. Okay, dann
hat sie also mit diesen zwei Touren schon mehr als die Hälfte. Und ja, genau. Braucht sie dann nur noch 240 auf vier Touren, also 60 Kilometer vier Touren, wenn ich das gerade über Daumen gepeilt habe. Ja, ich kriege das irgendwie, ich weiß auch nicht, also dieses Jahr, ne, wie, Entschuldigung, wenn ich die gleiche Leier wieder ähnlich, also noch wie weniger, wir sind dann wieder das zweite Jahr. Ja, jetzt im Süden und dann eigentlich arbeite ich auch diese Zeit zwischen den Jahren echt gerne, weil, ne, also das ist ja viele haben da ja auch frei, aber ich arbeite eigentlich ganz gerne, weil es ist so ein ruhiges und entspanntes, also nicht entspannt, aber die Leute, die am Telefon ist, sind dann meistens auch gut drauf.
Man hört immer Weihnachtslieder im Hintergrund, ne?
Bei uns, nee. Also da würde ich kurz davor sein, Amok zu laufen. Also wenn ich dann noch Musik im Hintergrund hätte, die sich vielleicht im so anderthalb Stunden Rhythmus wiederholen würde, da würde Blut fließen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay, das kann ich hier. Aber es gibt ja auch die Leute, die diese 500 in one go machen und so.
Ja.
Ich ziehe da meinen Hut vor, aber ich wüsste es einfach, dass ich das hier mit Familie und die Wichtigkeit des Familiären zu Weihnachten nicht unter einen Hut kriegen würde. Und das muss ich dann, glaube ich, auch akzeptieren.
Ja, und es gibt ja auch noch die Verrückten, die dann in der Zeit 1000 Kilometer fahren. Ne?
Ach, gibt es das auch?
Festival 1000? Ja, weil das Ganze, also das Ganze ist ja, ich glaube, der Gründer von Rafa, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der hat das Ganze ja mal ins Leben gerufen. Mhm. Und ich meine, der wäre initial eigentlich mit 1000 Kilometern losgefahren. Also das war zumindest sein Plan, aber das war zu wenig massenkompatibel. Deswegen hat man das auf die Hälfte runtergeschraubt.
Ach, das war zu wenig massenkompatibel. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja. Aber es gibt trotzdem viele, die das dann halt, wenn man die Zeit hat, klar, dann kann man das machen. Aber ich fand schon schwierig, diese 500. Also das verbraucht ja dann auch schon gut Zeit.
Klar, wenn du jetzt, irgendwie 22-jähriges Single wäre und zu Weihnachten keinen hätte und ich würde noch in Australien wohnen, wo das Wetter schön ist, dann würde ich mir das vielleicht auch antun, einen Tausender und eine Woche frei hätte, einen Tausender auszuprobieren oder zumindest erstmal den 500er für mich auszuprobieren, aber also alles, was jetzt mit großfamiliären Umständen zu tun hat, kann ich nicht nachvollziehen, wie man dann in dieser Woche 1000 Kilometer fahren kann.
Nee, das wäre mir ein Rätsel. Würde ich einfach behaupten, das geht nicht.
Ja. Oder Kinder schon sehr alt und Frau
Original. Ja, genau.
Oder irgendwie sowas.
Sind alle froh, wenn du weg bist.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja hier auch der Fall, ne? Aber ich bleibe ja dann wie ein Hausschwamm hier sitzen. Ne? Also, das müssen wir sagen. Ja, aber Glückwunsch, dass ich es jetzt so mitbekommen habe, bestimmt das vierte Jahr in Folge, dass du das geschafft hast, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich habe letztens die Wimpel alle meine, also man kriegt ja immer so ein Stoff-Badge, so eine kleine Auszeichnung und ich meine, 4 oder 5 hätte ich in der Hand gehabt. Ja. Und diesmal hat es einen Rafa echt nicht einfach gemacht, also in Anführungsstrichen, weil man hatte die Wahl, ob man lieber diesen Stoff-Badge zugeschickt bekommen möchte oder lieber eine Spende tätigen an irgendeine wohltätige Organisation. Und ja, da war schon so ein bisschen mit dem Gewissen am Knabbern, was man jetzt am besten macht. Ja.
Die Wale, die Delfine oder ich?
Ja, genau.
Ja, aber ist dann etwas
jetzt. Da ist der Egomane in mir durchgekommen.
Ja. Ja, Mai. Also wenn du jetzt schon so eine Serie hingelegt hast, dann kann ich das auch nachvollziehen, dass man sagt, ich will das Patch haben. Dann sollen sie halt die Leute nicht vor die Entscheidung stellen, sondern einfach sagen, hier für jeden, den wir es geschafft haben, spenden wir so ein X. Oder hinterher.
Ja, warum nicht beides machen? Oder
ja, hinterher oder sagen, wir haben es trotzdem auch noch gemacht. Naja. Naja.
Oder naja. Was auch, glaube ich, funktioniert hätte, wenn man einfach die Möglichkeit eingeräumt hätte, dass man jetzt hier an dieser Stelle, wo man die 500 Kilometer mindestens erfahren hat, die Möglichkeit hat, irgendwie Geld zu spenden.
Ja, genau. Also,
spenden so ein Spenden
und, zu spenden und die, das Badge zu bekommen.
Ja, genau. Mhm. Weil gerade in dieser Zeit, also, wann wird mehr gespendet als dann? Also da hat doch quasi jeder das Portemonnaie direkt auf.
Aha, so. Also bitte wendet euch im kommenden Jahr ab dem 10.12. bis zum 24.12. an Herrn Christian Zimmer, wenn ihr eine wohltätige Organisation habt, das Portemonnaie ist offen. Nee, aber du hast ja grundsätzlich recht, also mit dem, was du sagst. Ne? Also wenn es irgendwie, also das wäre ein kluger Schachzug gewesen. Habe ich notiert, werde ich weitergeben.
Mhm. Fast 100.000 Teilnehmer, Wahnsinn.
Ja, aber da möchte ich mal auch das Ergebnis wissen, wie viele es geschafft haben.
Ja, vor allen Dingen der Führende. 2.700 Kilometer ist der gefahren und Wohnort, rate mal.
Australien.
Du hast es vorhin schon gesagt, genau. Ja. Australien.
Ja gut, ne, da kann ja jetzt niemand was für. Vielleicht ist er auch einfach eine Woche in Urlaub dahin gefahren.
Ja, ich glaube nicht.
Ist eigentlich ein Kanadier.
Aber der Zweitplatzierte ist natürlich umso imposanter, das ist jemand aus Polen und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann doch eine Ecke kälter war. Ja. Der ist immerhin 1.900 Kilometer geradelt.
Immer noch völliger Irrsinn, 1.900 Kilometer in 7 Tagen. Wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht komplett verrechne, sind das 250 Kilometer am Tag, Pi mal Daumen. Ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Ohne Worte, sage ich dazu einfach mal, ohne Worte.
Ja, mein Beileid.
Aber du hast es geschafft. Aber so gut wie du dem Herrn Rafa folgst oder ne, seinem Aufruf nachkommst, so weniger gut meint er es mit dir. Wie war das mit dieser Sendung, wo ich diese Sendung, also ich meine, ich habe ja auch öfter beruflich öfter mal was mit Sendungsdaten, Sendungsverfolgungen zu tun. Aber so richtig habe ich sowas in der Form jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, was man dir da unterjubeln wollte. Erzähl mal. Also, du hattest noch was bestellt, wahrscheinlich im Zuge dessen der Vorbereitung zu diesen 500 Kilometern.
Ja, ich hab was bestellt bei Rafa. Und zwar eine, Explorer Jacket. Das ist irgendwie ziemlich neu. Das ist so eine Downjacke, die besonders leicht ist und auch ziemlich kompakt verpackt werden kann. Mhm. Also eigentlich hat die mir meine Liebste geschenkt. Rafa Explorer Down Jacket heißt die, um genau zu sein. Und ja, die hat die mir geschenkt und
Weil du ein braver Junge warst.
Ja, so quasi als Geschenk. Einfach nur als kleine Anerkennung. Hat gar nichts mit den Feiertagen zu tun. Nein, also war natürlich jetzt hier wegen... Ich habe auch Anfang Dezember Geburtstag und deswegen war das auch... Naja, auf jeden Fall habe ich die Jacke bestellt am Montag. Nee, gar nicht wahr. Am Mittwoch. Mittwoch, den 12.12. Und ich hatte es echt eilig mit der Jacke.
Wir hatten gerade einen kurzen Aussetzer nochmal. Jetzt wieder dabei, Jacke bestellt an einem Freitag, Montag, einem Wochentag.
An einem Wochentag, genau. Es war der 12.12. im Tage des Herrn Anno Domino. Und ich habe mich für die Expresslieferung entschieden, weil ich es besonders eilig hatte. Normalerweise liefern die ja mit DPD und das kann dann schon mal ein paar Tage dauern. Und es sollte schnell gehen, also Expresslieferung, 20 Euro extra, scheiß drauf. Und das muss ich ja eh nicht zahlen, weil ja Geschenk. Nein, die habe ich gezahlt. Die 20 Euro. Dann kam die Jacke, hätte eigentlich am übernächsten Tag, also am Freitag, da sein müssen.
Und, sie war am Freitag in Köln. Also da kann.
Sie war, genau. Die war am Donnerstag, also man kann das ja immer hier so schön verfolgen, in der Nachverfolgung von DHL. Die war am Donnerstag, am Freitag in Köln, arrived at Köln und dann hätte die eigentlich auch am Freitag ausgeliefert werden sollen und das wurde sie auch. Also der Kurier, der hatte die quasi schon im Gepäck und hat auch die Adresse angesteuert und dann hieß es auf einmal nur in dieser Sendungsverfolgung Address Information Needed, Contact DHL. Und ich habe mir überlegt, was habe ich eigentlich als Adresse angegeben? Ach ja, Packstation, ist ja sonst kein Problem. Und ich habe dann bei dir halt angerufen und dann erzählen die mir auf einmal, Lieferung an Packstationen geht gar nicht.
Ja, also, für Express-Sendungen vielleicht nicht.
Ja, für Express-Sendungen, genau. Aber ich habe schon vorher x-mal per Express bestellt und auch, weiß ich, wie oft auch immer an Packstationen. Das war nie ein Problem. Und auf einmal hieß es, hier, das geht nicht. Und naja, irgendwie war das dann auch auf jeden Fall das Problem. Also der konnte die Sendung da irgendwie nicht einstellen oder was auch immer. Naja, und dann das Interessante war dann, dass die Sendung dann aber doch in der Packstation drin war. Also der Kurier hat die eingestellt, allerdings unter einer falschen Postnummer. Also jeder Benutzer von der Packstation hat ja so eine Postnummer. Das ist so eine 7- bis 8-stellige Zahl, je nachdem, wie lange man schon dabei ist. Vielleicht sind die mittlerweile auch noch länger. Und wenn der Kurier die Zahl natürlich falsch eintippt, dann wird derjenige, der die Sendung eigentlich empfangen sollte, natürlich nicht benachrichtigt. Der bekommt ja keine Ämter und hat auch keine Möglichkeit, diese Sendung abzuholen. Und genau das ist mir passiert. Der hat das Ding also eingestellt, irgendeine Nummer eingegeben. Wie ich nachher erfahren habe, wurde da irgendjemand aus Süddeutschland dann benachrichtigt, doch bitte diese Sendung in Essen abzuholen. Ja, und ich konnte da gar nichts machen, außer warten. Also es gab leider auch nicht die Möglichkeit.
Tut mir leid, es hat mit meinem Husten zu tun auch. Wir mussten gerade noch mal kurz unterbrechen. Und hätte jemand hinfahren müssen, eine Sendung rausnehmen und wieder reinlegen.
Ja, genau. Das hätte jemand von DHL machen müssen, aber da jetzt gerade Vorweihnachtszeit war, das war jetzt halt der 14., 15. Dezember, da war überhaupt nicht dran zu denken. Also ich hab x-mal mit der Hotline da telefoniert von DHL, aber die hatten einfach keine Kapazitäten, kann ich auch nachvollziehen.
Schlechtes mögliche Zeitpunkt dafür, ne? Irgendwie.
Ja, ja, klar. In gewisser Weise kann ich es nachvollziehen, weil die halt auch unendlich viel zu tun haben und so, ne? Ist natürlich scheiße, weil per Express bestellt, also scheiße, blöd für mich, weil ich es halt besonders schnell haben wollte und dann bis zum 31. warten musste, also über 2 Wochen später, da wurde die Sendung dann wieder aus der Packstation entnommen und landete dann in DHL Express Point in Ratingen. Da wurde ich allerdings auch nicht drüber benachrichtigt. Das habe ich nur zufällig mitbekommen, weil ich hier immer den Sendungsstatus verfolgt hatte. Und dann habe ich nochmal bei DHL angerufen und gefragt, was jetzt ist. Und ja, ich konnte die Sendung jetzt abholen. Also ich musste quasi dann noch selber los von Essen nach Ratingen fahren. Das waren so 30 Kilometer mit dem Rad. Und habe dann noch meine Express-Sendung selber abgeholt nach fast 3 Wochen Lieferzeit.
Ja, das klingt danach nach etwas, was man gerne wieder machen würde. Also du sprichst da gerade eine große Empfehlung für den DHL Express Service aus. Klar, zur Weihnachtszeit geht da vieles, also ist einfach, muss man einfach mal sagen, ne? Ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent der Pakete in der Weihnachtszeit geschickt werden, aber das heißt ja nicht, dass das deswegen nicht klappen kann. Also tut mir leid, aber hier? Ja, mir tut das leid für dich. Also auch wenn ich das ja nicht schuld bin, ne? Ich kann ja Mitleid empfinden.
Aber Rafa war auch interessant. Ich hatte mehrmals Kontakt mit denen. Beim ersten Mal, da waren die ziemlich ablehnend und pochten darauf. Ja, hier Lieferung an DHL, also per DHL Express an Packstation geht gar nicht. Das würde auch im Laufe des Bestellvorgangs angezeigt. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es da nirgendwo steht. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, auch da Packstation-Daten einzugeben. Also es ist kein extra Formular hier für Packstation. Aber du kannst dann da anstatt Straße halt Packstation eingeben und auch deine Postnummer da irgendwo unterbringen. Und das hat ja alles irgendwie funktioniert. Und da war nirgendwo ein Hinweis, dass diese Lieferung einer Packstation nicht möglich ist. Aber da wollte sich Rafa nichts von annehmen. Dann hatte ich aber nochmal Kontakt mit denen. Irgendwie eine Woche später und dann war das, also es liegt wahrscheinlich auch immer an den Sachbearbeiter, da war das auf jeden Fall kein Problem, die haben mir dann diese 20 Euro erstattet.
Ja. Muss man halt immer gucken, ne, ab wann man da Kulanz zeigt und ab wann es dann auch wirklich, wer das Problem verursacht hat und so weiter und so fort. Immer eine schwierige Geschichte.
Ja, ich hatte dann auch einen Verbesserungsvorschlag mal so unterbreitet an Rafa und zwar dann auch bitte da gut deutlich darauf hinzuweisen, dass wenn man per DHL Express macht, doch bitte nicht an Packstationen.
Ich weiß gar nicht, ob Packstationen so weit verbreitet sind im Sinne von außerhalb von Deutschland, von DHL, dass vielleicht haben die das gar nicht so auf dem Schirm.
Weißt ja, du, so das wie, kann natürlich auch sein.
So wie der Markus mal erzählt hat, dass es in Norwegen absolut unüblich ist, dass der Nachbar das Paket von einem annimmt. Ne? Wo wir denken, hö, wie? Ne? Also, dass es einfach Sachen gibt, die für die noch so neu sind. Ich meine, Amazon ist das ja auch so, dass die an so Lockers liefern, wo man jetzt abholen kann. Habe ich jetzt auch zum Netz das erste Mal gesehen. Quasi eine Amazon-Abholstation.
Ja.
Vielleicht ist man das im Ausland noch gar nicht so gewohnt von der DHL. Ich weiß es nicht. Ne? Müsste man mal jetzt von Leuten hören, die im Ausland mit DHL sich Pakete schicken, ob das da überhaupt als Service so angeboten wird. Vielleicht haben sie es deswegen nicht auf dem Schirm.
Ja, aber DHL müsste das doch auf dem Schirm haben. Also die müssten doch wenigstens sagen, hier, da kommt eine Expresssendung, soll an eine Packstation geliefert werden. Nee, das machen wir nicht. Das geht bei direkt dem Versender mit. Aber ich meine mich auch daran zu erinnern, dass mir irgendjemand mal erzählt hat von DHL, dass die in Packstationen extra abgesicherte Fächer haben, nur für Expresssendungen.
Okay.
Das ist so ungefähr ein Jahr her. Und das passt natürlich nicht so ganz zusammen mit dem, was ich jetzt hier erlebt habe. Ne? Vielleicht haben die in der Zwischenzeit die Regularien geändert. Das kann natürlich sein.
Müsste man einfach mal, es gibt doch hier diesen schönen DHL-Twitter-Account, der sowas ja bestimmt beantworten kann. Vielleicht müssen wir nochmal fragen.
Ja. Ich glaube, die hatte ich auch kontaktiert, aber da kam auch nichts mehr raus. Es lief auf jeden Fall komplett schief. Vor allen Dingen, je nachdem, wo man dann auch den Status dieser Sendung abgefragt hat, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Entweder über die normale Webseite oder über die DHL-App oder man folgt den Link, der einem per SMS zugeschickt wird. Mhm. Überall stand was anderes. Es liegt in dieser Packstation, es liegt irgendwo in Mülheim, es ist in Rating. Das war echt interessant. Also, naja, es lief auf jeden Fall einiges schief, aber wie gesagt, Weihnachtszeit.
Bist du denn jetzt, also was war denn drin in dem Paketchen? Da war die Jacke drin und auch noch die Überschuhe?
Die Überschuhe hatte ich nachher bestellt. Ja, genau. Genau, kommen wir mal zum nächsten Thema vielleicht.
Genau.
Also die Jacke ist übrigens toll. Also so eine Daunenjacke, total leicht. Die wiegt echt nur knapp über 100 Gramm. Und ich habe die jetzt bei diesem Wetter auch an und ist echt schön warm.
Jetzt als Straßenjacke oder als Fahrradjacke?
Ich hatte die jetzt als Straßenjacke an. Ich hatte die auch einmal beim Fahrradfahren an, was eine interessante Reaktion auslöste. Und zwar.
Das war, als du sie abgeholt hast, glaube ich, ne?
Ja, ja. Warte mal. Ah, ja, genau.
Ich baute dir die Brücke schon. Du hast sie nur nicht genutzt.
Ja, ja. Ja, ich lese das jetzt gerade, jetzt fällt es mir auch wieder an. Ich hatte die Jacke dann, als ich es da abgeholt habe, also ich habe die halt mit dem Rad abgeholt und auf der Rückfahrt, ich war ja so heiß auf diese Jacke, da musste ich die erstmal sofort anziehen. Und es waren aber so 8 Grad Außentemperatur, viel zu heiß für diese Jacke, aber egal, ich hatte die trotzdem an. Und dann bin ich halt gefahren, so 20 Kilometer, also 30 Kilometer waren das wieder zurück, fast am Ziel und wunderte mich auf einmal, ich hatte keine Handschuhe an, dafür war es zu warm, dass das Lenkerband so nass war. Ne? Wo kommt das denn? Es regnet doch gar nicht, Lenkerband nass. Und dann merkte ich, dass mein Schweiß quasi durch die Ärmel tropfte auf das Lenkerband. Und zwar in solchen Mengen, dass das Lenkerband richtig nass war. Also, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also, mir war auf jeden Fall sehr warm mit der Jacke. Das könnte man jetzt abschließend doch feststellen.
Aber hast du nicht solche andere Überhitzungserscheinungen zwischendurch gehabt?
Ich hatte vorher so eine normale Windjacke an, da war das natürlich nicht, aber mit dieser Jacke, die ist ja auch gar nicht dafür gedacht, dass man die während sportlicher Aktivität anhat. Die ist ja mehr wirklich so zum Aufwärmen oder eigentlich in Kombination mit diesem gleichzeitig veröffentlichten Schlafsack von Rafa, soll man die eigentlich benutzen. Dass man sich schön eingemuckelt mit dieser Jacke in den Schlafsack verkriecht und solche Sachen. Ne? Dafür ist sie gedacht, aber jetzt nicht, um damit irgendwie Sport zu machen. Und scheinbar, also wie ich zumindest bestätigen kann, ist die Möglichkeit irgendwie den Schweiß abzutransportieren begrenzt.
Also doch eher eine Straßenjacke als eine für den Fahrradgebrauch geeignete Jacke. Wenn man das jetzt als neutraler Betrachter so sehen wollen würde.
Ja, es ist eher für passives Fahrradfahren, ne? Also,
das ist ein Beifahrer daneben, oder was? Auf dem Rücksitz oder was? Kann ich mich auf dem Gepäckträger setzen?
Ja, genau.
Ja, okay.
Dann, oder wenn du daneben stehst und deinen Kaffee trinkst. Und,
the first jacket sowas. Like this. The was heißt mal Gepäckträger auf Englisch?
Keine Ahnung. Gepäckträger?
The rack jacket.
Backrack.
Genau. Das wäre es dann. Naja, aber wenn sie dir gefällt, das ist ja das Wichtigste. Und optisch deins ist, dann ist das schon mal gut. Optisch meins wäre wahrscheinlich nicht, nicht, zumindest nicht so ganz, diese komplett pinken Überschuhe. Also ich meine, ich habe ja nichts gegen Pink, außer dass sie jetzt hier bei uns im Moment aufgrund der Tatsache, dass wie so auch bei dir ja ein kleines Mädchen auch hier wohnt, die Farbe Pink ist da ja schon sehr prominent oft dann vertreten, auch wenn man es gar nicht will und es dem Kind von Anfang an eigentlich nie unter das Auge, wie sagt man, unter die Nase reiben wollte. Aber irgendwann ist es bei kleinen Mädchen ja doch so, dass Pink die tonangebende Farbe ist. Aber das sind ja nicht mehr die Pinken, die es mal waren. Oder?
Also diese Überschuhe, also ich brauchte halt neue Überschuhe und ich hatte vorher welche von Rafa Pro Team. Also das sind auch so relativ dünne, eigentlich, also es ist so ganz minimaler Regenschutz und es ist mehr so ein Spritzschutz, ne? Also das, wenn jetzt irgendwie der ganze Dreck mit die Schuhe nicht immer direkt zusauen. Und dafür waren die echt super. Die haben echt lange gehalten, also so anderthalb, zwei Jahre. Ich benutze sie mittlerweile immer noch, weil ich irgendwie noch so keine wirkliche Alternative gefunden habe. Ich hatte zwischendurch mir neue bestellt, also eigentlich die gleiche nochmal in Pink.
Das waren diese komplett pinken, ne?
Ja, also sie sind wirklich richtig, das ist ja nicht einfach irgend so ein Pink, das ist so ein richtig grelles Pink, ne? Also das leuchtet im Dunkeln, glaube ich. Tut's nicht, aber es sieht zumindest so aus. Und vorher hatte ich so ein Orange, das war so ein Korall, nannte sich dieser Farbton, um genau zu sein.
Aber die gibt's doch, aber diese Pinken gibt's doch auch noch immer noch, ne? Da heißt nicht einfach Overshoes und sind pink?
Ja, die sehen mittlerweile anders aus. Also das Design wurde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vor wie vielen Monaten aktualisiert. Und diese komplett pinken, einfarbigen, das ist also quasi das alte Design. Und ja, ich hatte mir die auf jeden Fall bestellt und dann auch hier, aber ich habe es nicht fertig gebracht, die anzuziehen. Also ich habe mir die einmal angeguckt und dachte, dann ging mir direkt durch den Kopf, wenn ich da mit meiner Tankstelle latsche und die Hütte ist voll mit irgendwelchen Truckern und ich laufe da mit meinen pinken Überschuhen rein. Also,
ach komm.
Ne, das war mir zu viel. Also von der Sichtbarkeit absolut überlegen, ne? Kein Thema. Aber ich habe es irgendwie nicht gepackt, bei all der Emanzipation und naja.
Gab es die nicht auch in gelblich oder so? Also meinst du
ja, aber dieses Warnwestengelb, ich weiß nicht, da bin ich auch irgendwie, das kann ich irgendwie nicht. Das mag ich irgendwie nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe diese komische Aversion, ich weiß, aber.
Naja,
am liebsten hätte ich ja dieses Korall wieder gehabt, aber das gibt es nicht mehr. Oder ich entscheide mich für das neue Design von diesen Rafa Pro Team Overshoes und da ist das Pink zwar auch mit drin, aber das ist eher dezent. Also eigentlich haben die genau die Farben invertiert. Vorher waren da so schwarze Streifen auf diesen pinken Überschuhen an der Seite und jetzt ist der ganze Überschuh schwarz und an der Seite sind pinke Streifen. Also einmal komplett invertiert.
Aber wo wir gerade über Überschuhe sprechen, ne, und solches, das letzte Paar Überschuhe, was ich mir gekauft, also das letzte Paar Überschuhe, was ich mir gekauft habe, habe ich, glaube ich, direkt oder nach dreifacher Nutzung verschenkt wieder, weil ich damit überhaupt nicht zurechtkam. Das waren welche von Mavic.
Warum kamst du denn nicht mit zurecht?
Ja, dieser Reißverschluss hinten hakelig und ich hatte das Gefühl, der hält nicht richtig und so weiter. Sind die von Rafa, taugen die denn noch was oder sind die nur hübsch?
Ja, ich weiß genau, was du meinst mit von wegen schlecht anziehen. Solche Dinge hatte ich auch schon oder auch welche nach 10-mal anziehen war der Reißverschluss durch.
Ja.
Das hatte ich auch alles schon, aber das ist bei diesen gar nicht. Also der Reißverschluss, das ist das Einzige, was so richtig heile ist. Der Rest ist schon total durch. Einfach weil der Stoff halt nachlässt in der Zeit und der wird auch recht stark beansprucht. Darunter sind ja diese ganzen Schnallen und so weiter von den Schuhen, die reiben natürlich mit ihren Ecken und Kanten an den Überschuh. Vom Anziehen total super. Das Material ist noch recht dehnbar. Also das spannt sich da auch so richtig komplett über und der Schuh ist perfekt geschützt. Das Einzige,
Problematische ist, ich habe halt meistens so Cross-Schuhe oder MTB-Schuhe auch im Winter. Und die sind natürlich vom Profil her nicht wirklich überschuhkompatibel. Also die knabbern den Überschuh von unten quasi auf.
Deswegen habe ich schon überlegt,
das Hauptproblem.
Also ich habe ein paar relativ, was heißt, also deswegen musste ich eben ein bisschen schmunzeln, als du meintest, anderthalb Jahre, zwei Jahre. Ich habe, glaube ich, ein paar Überschuhe, die ich bis dato noch nicht, also ich bringe es nicht übers Herz, sie wegzuschmeißen. Die einfach so, Moment, ich muss kurz, die so einfach sind, aber trotzdem irgendwie für mich funktionieren. VD gab es danach, Pallas heißen die, glaube ich, noch. Gab es danach auch in dieser Form, glaube ich, gar nicht mehr wieder. Die einfach nur hinten einen Klettverschluss haben, sonst nichts, und da schlüpfst du so rein. Und die funktionieren einfach, ne? Also da ist kein Shishi, kein Shushu, die sind ganz einfach, kein Reißverschluss und nichts und so weiter. Und funktioniert ganz gut. Mich würde mal interessieren, ob jeweils aus der Vergangenheit, also weil ich weiß, dass die jetzt, selbst wenn ich in diesem Winter nicht mehr viel damit fahre, die haben halt ihre Lebensdauer jetzt deutlich überschritten. Was mich halt sehr interessieren würde, wären die von Grip Grab, ne, die diese komische, ja, diese wie so eine Art Socke, also es sind keine Socken, also nicht das Sockenmaterial, aber die zuerst angezogen werden, quasi man schlüpft erst in die Überschuhe rein.
Und dann zieht man den Schuh an, ne?
Und dann zieht man die sozusagen über den Schuh, und die haben ja auch den Vorteil, dass die, da musste ich jetzt auch wiederum bei deiner Äußerung dran denken, dass die halt auch kompatibel sind für alles, was irgendwie so MTB, die gibt es halt auch extra für MTB-Schuhe. Und das ist so, glaube ich, das Beste, was ich mir den Bereich mal ganz genau angucken möchte, wenn ich jetzt wieder loslegen kann, hoffentlich bald.
Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen verdorben, so vom Design von diversen Überschuhen, also dass mir die nicht gefallen. Also
ja.
Ich mag es lieber gerne dann auch schlicht. Also ich habe diverse Marken angeguckt, und da ist ehrlich gesagt wenig dabei, was mir dann so optisch auch wirklich gefällt. Und vor allen Dingen ganz schwarz geht nicht, weil ist zu wenig sichtbar. Dann das andere Extrem ist halt dieses komplett Pink. Wie gesagt, ist auch schwierig. Oder dieses Gelb ist auch schwierig, und da bleibt ja dann nicht mehr viel übrig, ne? Also die,
wenn man ja, aber, dann also wie gesagt, ne, das ist jetzt so eine wie soll man sagen, unmotivierte oder ungeprüfte Aussage, aber die von Grip Grab, ja, die gewinnen jetzt, finde ich, auch keinen Schönheitspreis, aber ich habe dir jetzt mal einen Link geschickt zu einem Paar, die sind jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste, damit vertraue ich mich jetzt nicht raus. Ja, also das ist zumindest etwas, was ich dann, wenn ich nicht mehr diese Saison, dann in der nächsten Saison mir ganz genau anschauen möchte, wenn ich da mal was Neues brauche. Also.
Ach da. Okay, jetzt siehst du. Ja, okay.
Ist sowas. Bis jetzt kann ich da weder was Positives noch was Negatives zu sagen, aber das scheint mir zumindest so.
Ja, vor allem auf der Unterseite. Ne? Das sieht natürlich so aus, als gäbe es da wenig Angriffsfläche.
Ja. Genau, das ist es. Was ich da auch so das Interessante fand. Mal gucken, ne? Vielleicht sind das ja schon die Überschuhe fürs kommende Jahr. Die trägt man dann in der nächsten Saison so vielleicht.
Ja, aber ich glaube, die sind zu warm. Das ist ja jetzt mehr so für Winter, ne? Ich will ja
Entschuldige bitte, ich habe letzte Woche ja fast, war ich geneigt dazu, Schnee zu schippen. Ich meine, klar, wenn man minus 2 Grad 200 Kilometer fährt, ne, dann friert man ja nicht mehr, aber du musst
nee, einen kleinen Ballon. Du hast ja dann gute Winter. Nee, du hast ja gute Winterschuhe an, und dann brauchst du eigentlich auch nicht mehr diese Winterüberschuhe. Dann reichen so normale, dünne Überschuhe.
Ja, du musst mal an deine Ballerinafüße denken.
Ja.
Nee, also so einfach ist das nicht. Was wollte ich denn gerade sagen? Ja, aber das wird ja, aber denke ich mal, also ich glaube, meine guten alten VD werden diesen Winter mich noch hoffentlich ein paar Mal begleiten können, und dann ist auch gut, dann gehen die wohlverdiente Rente, das ist dann auch in Ordnung. Aber mehr war da nicht geshoppt, das ist ja ganz gut so. Also dann die Herren vom Walmart.
Ja, genau.
Night of the 100 Miles ist unser nächster Programmpunkt, und da klingeln bei mir die Glocken, dass ich ja unbedingt noch ein Rad dafür brauche, weil ich da ja auch so gerne dran teilnehmen wollen würde. Wieso ist das jetzt bei uns auf der Agenda?
Weil das Es wurde angekündigt von dem Veranstalter, von dem Tom, also Biking Tom nennt er sich. Der hat auch einen Fahrradblog, wo der ja über fahrradspezifische Themen, wie man sich jetzt vielleicht denken kann, schreibt. Genau. Und der hat das 2018 das erste Mal gemacht und ich hielt das für eine echt super Veranstaltung, habe da halt selber teilgenommen. Das war so eine, wer das nicht mitbekommen hat, also das war so eine Nachtfahrt quasi, aber halt mit vielen Gleichgesinnten, also für alle, die da irgendwie ängstlich sind oder irgendwie keine Lust haben, nachts alleine zu fahren, also da besteht überhaupt gar keine große Sorge, da sind so viele mitgefahren, da kann man sich locker an irgendeine Gruppe anhängen. Und es war einfach eine tolle Veranstaltung, weil das auch so getimt war, dass man dann am Ende der Tour auf einer von den zahlreichen Halden hier im Ruhrgebiet ankam, obendrauf, und konnte dann den Sonnenaufgang zuschauen. Und dazu gab es dann noch Kaffee und belegte Brötchen en masse. Also besser geht's nicht. Und dann gab es sogar noch Wochen später, wurde mir sogar noch so ein Stoffwimpel zugeschickt, so als kleine Erinnerung, dass ich dabei war. Also das fand ich auch nochmal sehr nett. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, alles in allem eine super Veranstaltung und ich freue mich schon auf die jetzt kommende, die dann halt 2019 stattfindet. Und da gibt es auch schon ein Datum.
Ja, genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Das werden wir in den Tweet jetzt einfach an der Stelle verlinken. Und er hat das sogar mit einem Video gemacht. Das ist ja alles höchst professionell.
Ja, am 6.7.
6.7. Ich gucke mal gerade in meinen Kalender. 6.7. Also ich wiederhole es jetzt nochmal, damit ihr auch in euer Heftchen schreiben könnt. Am 6., das ist der Juli, ne? Ich habe es immer schwer mit so 6.7. und so weiter.
Ja, Juli.
Also von 6. auf den 7.7. hätte ich schon drauf kommen können. Da hat jemand Geburtstag, der mir
nahesteht. Genau, von 6. auf den 7.7.
Da hat jemand am 7.7. Geburtstag, der mir nahesteht. Könnt und na, von Samstag auf Sonntag reinfeiern. Allerdings hat die Person im letzten Jahr groß gefeiert. Muss man mal gucken. Hm. Wenn jemand Anlagetipps hat, wie ich noch in kurzer Zeit schon viel Geld kommen kann, dann gerne hier einfügen, damit ich mir ein Rad kaufen kann, das dafür geeignet ist. Ansonsten muss ich mir irgendwo eins besorgen. Und ich wiederhole es nochmal, 6.7. auf 7.7. Fahrt mit Fahrrad Richtung Ruhrpott, irgendwo wird sich schon einer anschließen. Das ist, glaube ich, inhaltlich ganz gut zusammengefasst.
Genau, die Massen, die strömen dann aus allen Richtungen in Richtung Essen. Also.
Ah, in Essen ist das, genau. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich würde da furchtbar gerne, also für mich gibt es so zwei Ziele, also das ist so eins, wenn ich ehrlich sein darf, das ist das eine Ziel, was ich mir dieses Jahr gesetzt habe, fit genug dafür zu sein, weil ich brauche, glaube ich, jetzt auch, ne, damit das alles hier in Bahnen kommt, brauche ich irgendwie so ein Ziel und ich glaube, das ist so das eine Ziel. Das zweite Ziel werde ich dann in der nächsten Sendung bekannt geben, aber das erscheint mir ganz gut zu sein. Also es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das irgendwie hinkriege. Und dann gucken wir mal, wen wir dann noch so für organisiert kriegen. Aber ja. Das scheint so zumindest, was man so mitbekommt, also das hat zumindest so viel aus an Aufmerksamkeit generiert und Versuchung, also würde ich jetzt gerne auch dann hiermit generieren, dass das schön werden kann.
Das ist jetzt auch kein Rennen, das ist einfach
eine Ausfahrt.
Eine Ausfahrt mit Gleichgesinnten, es gibt Kontrollpunkte und genug Zeit
auch, nicht um auch mal dabei,
zu trinken.
Bei dieser Gravel-Geschichte, die ihr gefahren seid?
Ja, ich bin danach nochmal mit ihm zusammengefahren, ja.
Aber wo ihr mit ein paar Leuten gefahren seid, ne? Gehört er doch
dazu,
oder?
Ja, genau. Genau, da gibt es ja so schicke Fotos von. Da gibt es auch ein Video von.
Dann erinnere ich das noch. Sehr gut. Dass mein Gedächtnis, also wenn nichts mehr funktioniert, mein Gedächtnis funktioniert zumindest noch genauso schlecht wie vorher. Das ist ja immerhin was. Also, ich wiederhole noch ein letztes Mal, damit sich jetzt alle ins Heftchen notiert haben. 6.7.7.7. 100 Meilen und man endet dann oben auf einer Zeche beim Sonnenaufgang im besten Falle. Oder man kann auch eine kürzere Strecke und später starten und landet dann zu einem späteren zum gleichen Zeitpunkt und landet dann aber auch da oben.
Ja, genau.
Sehr schön. Also bitte einfügen. Und mindestens den Christian treffen und wenn es toll läuft, mich auch.
Doppelt Christian.
Ja. Ja, man muss sich ja mal so ein bisschen Ziele setzen, denke ich mal.
Ja, das ist echt ein tolles Ziel.
Jo, dann muss ich noch mal einen Sparschwein noch finden. Was sollen wir noch machen? Sollen wir das nächste Thema, die nächsten zwei würde ich, glaube ich, gerne in die nächste Sendung, damit wir davon auch ein bisschen was da haben, wenn das in deinem Interesse ist. Und dann können wir jetzt vielleicht noch die zwei Punkte machen und dann fürs nächste Mal an der Tonqualität wieder ein bisschen arbeiten. Speedrocker, ich habe mir auch eine neue Pumpe gekauft, fällt mir gerade ein, wo du erwähnst, dass du eine neue Pumpe gekauft hast. Ich vergesse auch alles einzutragen.
Pumpe? Das ist keine Pumpe.
Ja, warum schreibst du denn dann Pumpe dahinter?
Habe ich Pumpe dahinter?
Nein. Du hast dir eine Schutzbleche geholt. Das ist es, worauf du hinaus wolltest.
Nee, ich die gibt es leider noch nicht. Also es gibt, das ist quasi eine Ankündigung.
Das sind doch Fake-Einträge hier.
Fake-News, genau. Wir reden aktuell noch über fiktive Produkte, die aber ab März verfügbar sind. Und das Ganze hört sich zumindest so interessant an, dass ich dachte, es wäre erwähnenswert.
Ja, klar. Das sieht interessant aus.
Ja, das sind halt Schutzbleche, Radschützer von SKS. Die haben da schon einiges an Erfahrung mit. Und das sind flexibel montierbare. Also die werden nicht festmontiert, quasi mit Schraubverbindungen, sondern die werden mit, ich weiß nicht genau, wie das hier gelöst ist, so irgendwelche Gummibänder oder so wahrscheinlich, die Schutzbleche dann an Räder montieren. Und der große Vorteil ist halt, das muss nicht unbedingt über Aufnahme für Schutzbleche verfügen. Also es passt halt an jedes Rad. Und diese Speedrocker, die sind, dieses Modell ist halt extra für Räder gemacht, die so für einen Gravel-Bereich oder Cyclecross verwendet werden. Mhm. Und sind halt stabiler und besser bei Erschütterungen.
Also wenn ich das richtig verstehe, also man muss, glaube ich, das ein bisschen erklären. Also ich habe jetzt die Bedienungsanleitung von mir. Also das vordere, also es sind insgesamt to item 1, to item 2, Silikonstraps, mit denen man die am Rahmen bzw. an der Gabel befestigt.
Dann genau, das sind so dehnbare Gummibänder.
Ja, dann gibt es extra noch eine Frame Protection, also es gibt extra noch Folie, die drunter gelegt wird, damit der Rahmen nicht beschädigt wird. Was ich schon mal ganz interessant finde.
Ja, das muss man auch machen, weil diese, also die Reibung gibt es da ja auf jeden Fall. Die haben halt Bewegung und wenn im Crossbereich, da sammelt sich halt Sand runter.
Ich finde interessant, das vordere Schutzblech besteht sozusagen aus zwei Teilen. Ne, einmal so ein ganz kleinem Ding, was vorne dran gemacht wird und dann nochmal dem obligaten hinteren Teil, ne, also das richtige Schutzblech. Würde ich mir überlegen, ehrlich gesagt, ob ich das vordere dran mache. Also wüsste ich jetzt gar nicht, ob es das unbedingt nötig hat. Andererseits, ich kann mir vorstellen, eine Firma SKS wird es ausreichend ausprobiert haben, dass sie wissen, was sie tun. Deswegen würde ich jetzt es für vermessen halten, meinerseits zu sagen, ist blöd. Also klingt jetzt nicht nach einer Lösung, die man mal eben schnell anklippt und abklippt. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich statte mein Fahrrad jetzt für die nächsten 2-3 Monate damit aus, ist es jetzt auch nicht ein übertriebener Aufwand, glaube ich. Ich glaube, so würde ich das verbuchen, oder?
Ich glaube, es ist doch ein bisschen flexibler.
Ja, meinst du?
Also zumindest wenn man diese Frame Protection Folie angeklebt hat, dann sind diese, damit, das ist ja quasi so eine Positionsmarkierung, wo die Schutzbleche dann immer wieder dran montiert werden müssen und das geht ja dann recht flott. Es ist halt immer blöd, also wenn man jetzt nur diese zwei Extreme hat, also quasi keine Schutzbleche oder jetzt komplett fest montierte Schutzbleche. Diese fest montierten, die sind dann teilweise, bringen ja noch wieder mehr Gewicht mit rein und von der Optik, ja, es gibt viele Räder, zu denen passt das total super, so Schutzbleche, und das sieht ja echt toll aus, aber bei manchen Rädern, jetzt hier zum Beispiel bei meinem Bombtrack, ich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen, an dem Rad fest montierte Schutzbleche zu befestigen. Mhm. Also das irgendwie passt das da nicht so zu. Und da kann ich mir dann halt solche Schutzfläche, also wenn ich jetzt zum Beispiel genau weiß, jetzt ist eine Tour geplant und es wird regnen, dann könnte ich mir sowas ganz gut vorstellen, dass ich das dann Abend vorher fest dran mache.
Ja, ich glaube, die Montage wird jetzt auch nicht, also ich würde da 10 Minuten einplanen und dann sind die Dinger dran. Ne, das stimmt schon. Sieht interessant aus. Also ich bin gespannt, wenn du die mal am Rad dran hast. ausziehbares Verlängerungsprofil, also Bedienung, ach, hier gibt es noch eine Bedienungsanleitung, also nicht nur das eine, nee, das ist das eine und das andere ist das gleiche. Ja, ja, also ich glaube, SKS hat da jetzt mehr als genug Erfahrung da in der Hinterhand, dass die jetzt nicht sowas, also dass die den Bedarf gesehen haben und dass die jetzt auch, denke ich mir, was Vernünftiges da hindengeln. Also, dann sagst du, kommen die noch zu dieser, nee, zu diesem Winzer ist da nichts mehr zu. Ne, März 19.
März ja, kommen die.
Wer weiß, wann es dann wird. Aber behalt mich da mal auf dem Laufenden. Also, wenn ich endlich wenn ich das passende Rad dazu habe, dann kaufe ich mir auch solche Schutzbleche, glaube ich. Das sieht ganz gut aus. Ja.
Also, es gibt ja auch noch so andere Alternativen, wie diese Ass-Safer, die einfach unter dem Sattel gesteckt werden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die bringen überhaupt nichts. Also, das ist... Was man eigentlich, also wenn es regnet, man kann ja nicht vermeiden, dass man nass wird, das passiert zwangsläufig, aber wenn man dann Schutzfläche montiert hat, dann saugt man wenigstens nicht so zu. Also dann wird man zwar nass, aber nicht dreckig. Aber mit diesen Air-Safern, das...
Nee, das ist halt, glaube ich, auch mehr so ein Placebo-Effekt, dass man halt das Gefühl hat, man kriegt vielleicht dann halt nur 60% ab oder so. Was im Zweifel auch ganz nett, also man bekommt weniger ab, was auch gut ist. Aber das heißt ja nicht, dass man komplett frei bleibt. Ne? Also das, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Größen. Dementsprechend. Ja, ich bin gespannt. Also werden wir im Auge behalten, wann die rauskommen und dir dann mal und dir ans Rad dengeln. Was soll man sagen?
Genau.
Dann kann ich endlich auch sagen, dass ich was gekauft habe. Hurra, ich endlich mal. Pro-Pumpe. Muss mal gerade gucken, ich vergesse, wie die heißt. Ich habe mir eine neue Luftpumpe geholt. Meine alte, okay. Das war super, weil meine Frau hat meine alte kaputt gemacht. Und
warum?
Ja, warum die das gemacht hat, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, einfach nie der
Trick. Hat sie dich geschlagen?
Ja, das wäre schön, ne? Aber das war. Nee, das war nicht der Fall. Ich finde die Pumpe jetzt nur nicht mehr, verdammt. Das ist meine große Sorge. welches war? Ich habe relativ, ich glaube, das war diese hier. Ich habe relativ, ohne groß drüber nachzudenken, mir einfach irgendeine geklickt, die in einem Preisrahmen war, wo ich gesagt habe, komm, so 30 Euro oder so für eine Pumpe kann man jetzt mal schnell auf die Schnelle ausgeben, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen, zu wollen. Man hätte wahrscheinlich auch noch mehr Geld investieren können, sollen oder ne, aber das sollte jetzt schnell gehen und ich wollte unbedingt das Fahrrad meiner Frau auch wieder ans Laufen bringen und da habe ich dann einfach mal zugeklickt. Ja, und habe es bis jetzt erst zweimal benutzt. Ne? Einmal, um das Rad meiner Frau wieder aufzupumpen und einmal meins so ein bisschen nachzufüllen. Und das war ganz gut. Also
Was hat die so für Features?
Nix. Die hat keine Features.
Hast du mal einen Link? Ich sehe die überhaupt nicht.
Ja, schicke ich dir zu. Die hat keine Features, ne? Die hat nix. Also es ist einfach eine Pumpe, die hoffentlich gut funktioniert. Ich glaube, so eine Anzeige bis 11 Bar.
Ach so, eine Standpumpe?
Ja. Also einfach eine Standpumpe, also so einfach so ein Ding, was man unten in der Werkstatt stehen hat. Die letzte habe ich irgendwo am Gabeltisch für einen Zehner, glaube ich, geholt und die hat mich jetzt schon ein paar Jahre begleitet und dann dachte ich, ach komm, jetzt hat sie fünfmal nicht funktioniert, jetzt kann sie auch in den Ruhestand und habe mir dieses Ding...
Oh, mit Holzgriff.
Ja, mit Holzgriff, ich habe schon Angst vor Splittern, aber sah halt
hübsch aus. Der feine Herr.
Bitte?
Der feine Herr.
Sagte der Mann mit dem großen Überschuhen. Ja, funktioniert bis 11 Bar. Die Anzeige ist recht groß. Ne? Was viele sagen ja, Anzeige, es gibt ja zwei Philosophien. Einmal die Anzeige unten oder die Anzeige oben. Wenn die Anzeige unten ist, dann ist das natürlich für Leute, für die älteren Herrschaften mit der altersblinkenden Weitsicht ein bisschen besser. Andere haben lieber die Anzeige oben, damit sie besser sehen, ne, das oben sehen können. Ich vertrete die Schule. Lieber Anzeige unten, aus dem einfachen Grund, dann ist der Schwerpunkt der Pumpe nicht so weit oben und dann fällt die nicht so leicht um. Das ist mein sehr pragmatischer Ansatz. Das ist
eine gute Begründung.
Bitte?
Ja, das ist eine gute Begründung.
Ja, ist auch mein einziger Gedanke. Und die hat so, also das Ventil, das habe ich noch nicht ganz, ne, das hat so ein komisches, du drückst das da so drauf und wenn du es in die eine Richtung drückst, dann ist es ein Schrader und in das andere ist es ein Presta. Also hier Autoventil und französisches Ventil, Sclavron-Ventil. Das hat auch
dieser rote Kopf, der ist beweglich.
Genau. Den drückt man einmal in die eine Richtung oder in die andere Richtung rein.
Aha. Sag mal, Pro, ist das nicht Marke von Shimano?
Genau. Ja. Ja. Ja, zumindest zum gleichen Hause. Kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen zu der Pumpe, ne? Aber wenn ich schon auch mal was geshoppt habe, dann kann ich das ja nicht hier unerwähnt lassen. Bis jetzt alles super. Aber wenn man mal ehrlich ist, nach zweimal Nutzung kann man, glaube ich, auch so ein Produkt noch nicht schlussendlich richtig beurteilen. Aber funktioniert, sieht hübsch aus oder sieht für mich ausreichend hübsch aus, sagen wir es so rum. Und ja, wenn ihr eine Pumpe sucht, dann fragt mich noch, dann gehe ich noch 3-4 Mal in den Keller und lasse die Luft ab und pumpe wieder auf und kann danach mehr berichten. Ansonsten werde ich sie hoffentlich so selten wie möglich brauchen. Pumpen sind ja auch sowas, das willst du ja eigentlich nicht nutzen. Es soll ja einfach, funktionieren, wenn es die seltenen Male du sie brauchst, dann ist ja gut.
Ja. Solange ihr nicht die Luft ausgeht.
Ja. Da geht mir wahrscheinlich eher die Luft aus. Welche Standpumpe hast du? Irgendwas Besonderes? Oder wie machst du das?
Ja, ich habe eine SKS, die war recht teuer mal, irgendwie so 100 Euro. Nee, warte mal, da gab es noch gar keine Euro. Ich habe die schon ewig. Also ehrlich, die ist, weiß nicht.
Ja, dann ist das aber bestimmt dieser typische.
Weit über 20 Jahre alt.
Ja.
Und das ist nur alles aus Metall, auch Holzgriff, aber dieses ganze Rohr und unten auch der Fuß und so weiter, alles komplett Metall, super stabil. Ich musste nur schon x-mal den Pumpenkopf austauschen, aber kostet ein paar Euro, ist kein Problem.
Das ist dann hast du wahrscheinlich diesen klassischen SKS-Rennkompressor, der sich wirklich tatsächlich auszeichnet. Ne? Also jetzt liegt der wahrscheinlich auch irgendwie bei 50, 60 Euro. Und habe ich noch letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, der sagte auch, der hat ja auch zu seiner Jugendzeit gekauft damals und war damals der absolute Standardartikel und geht nicht kaputt und alles gut. Und
ja, es ist echt faszinierend. Also es gibt so ein paar Sachen, die einfach nicht kaputt zu kriegen sind. Ich habe auch Beinlinge zum Beispiel, ist was ganz anderes. Beinlinge von Nalini, die sind auch, 15 Jahre alt, die gehen nicht kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht muss ich mir einmal richtig auf den Bart legen, dann würden sie kaputt gehen. Aber
vielleicht irgendwo liegen lassen. Das
ist faszinierend.
Irgendwo vergessen.
Ja, genau.
Nee, aber wenn es funktioniert, ist das super. Also
ja.
Einfach dann leben lassen. Leben und leben lassen. Das Motto des Leben und leben lassen ist der Sendungstitel. Muss ich direkt notieren, sonst vergesse ich es wieder. Mir sind so viele gute Sendungstitel schon, also nicht, dass Leben und Leben lassen jetzt der beste Sendungstitel wäre, aber ich habe so viele gute Sendungstitel schon vergessen. Mann.
Beinlinge fürs Leben. So.
Ja, das klingt auch nicht schlecht. Obwohl, dann denkt jeder wahrscheinlich, das käme von mir, aber damit bist du ja der Beinling-Fetischist. Aus Beinlingen macht mir hier die Worterkennung beibringen.
Was für ein Ding? Habe ich nicht verstanden.
Beibringen, also hier.
Beibringen.
Okay. Jemandem etwas beibringen.
Ja gut, Beinlingen ist auch nicht so geläufig.
Ja, aber als wenn ich irgendwie was beibringen könnte, außer dir vielleicht ein Mikrofon richtig anzuschließen.
Du kannst ja jemandem etwas beilingen.
Beinlingen. So, jetzt wird's grotesk. Jetzt kommen wir noch zu was Traurigem. Grand Prix 4000 Season Rest in Peace. Du hast sie runtergerockt bekommen.
Ja, ich habe halt an meinem Straßenköterrad diese Conti Four Seasons gefahren, ewig. Und irgendwann Anfang des Jahres bestellt.
Ich erinnere mich auch also Anfang des letzten Jahres. Erinnere mich auch noch, wie glücklich du da warst. Also du hast wirklich mit zitternder Stimme von diesen Reifen gesprochen. Das war sehr schön.
Ja, also ja, vor allen Dingen, ich hatte die schon mal in 28er Breite. Da hatte ich direkt nach 40 Kilometer irgendwie zwei Platten. Aber diese 32er Breite, ich habe die jetzt immer mit 6,5 Bar gefahren. Und das war echt unglaublich. Also ich hatte jetzt zum Schluss, da hat der Hinterreifen echt starke Abnutzungsspuren gehabt. Das habe ich auch erst gesehen, als die Luft raus war. Also ich hatte dann einen Platten, Luft war raus und da konnte man dann sehen, wie die Lauffläche, die war so gewölbt, also wirklich so wellenartig. Wahrscheinlich deswegen, weil die jetzt mittlerweile so dünn war, dass sie da solche Wellen geschlagen hat. Wenn da allerdings Druck drauf war, dann ist das gar nicht aufgefallen. Okay. Naja, also Vorderrad sah auch noch top aus, da waren auch noch diese Markierungen zu erkennen, die den Abrieb anzeigen. Also eigentlich ist es ja so, wenn diese Pumpe weg sind, dann ist der Reifen durch. Vorne war noch in Ordnung. Und die hatten über 10.000 Kilometer runter und das ist echt unglaublich. Also andere Mäntel, die waren sonst immer nach 5.000 waren die platt und in den Zeitraum x-mal Platten gehabt. Aber hier, ich habe nur ab und zu immer noch die Glassplitter rausgepult oder was sich dann da immer sonst so angesammelt hat. Aber vom Pannenschutz her und Auch so vom Fahrgefühl, der eigentlich fährt er sich wie ein ganz normaler Rennradreifen.
Ja, ist es ja
ein bisschen behäbiger. Ja, ja. Der hat halt nur ein paar mehr Pannenlagen und ich glaube, dieses Gummi, also die Lauffläche, die ist einfach ein bisschen dicker. Aber vielleicht 1-2 Millimeter nur, aber das reicht dann halt aus, um diesen Pannenschutz zu ermöglichen.
Das es wird ja auch, es gibt ja auch Leute, die wechseln ihren Vorder- und Hinterreifen regelmäßig durch, ne, um den gleichmäßiger zu verschleißen. Ne, also das, was du jetzt als Phänomen mitbekommen hast, dass der vordere eigentlich noch relativ gut ist, der hinter allerdings schon deutlich mehr abgefahren ist, kann man dadurch, wenn man es möchte, ne, und wenn man natürlich dann auf Länge, wenn man jetzt vielleicht auch auf lange Sicht fährt, kann man dadurch ein bisschen abmildern, sozusagen, ne, indem man das da so handhabt, dass man die Reifen vorne und hinten regelmäßig wechselt. Oder nach, keine Ahnung, wenn du jetzt weißt, okay, ich habe jetzt eine Laufzeit von 10.000 Kilometern, dass du beim nächsten Mal sagst, alles klar, nach 5.000 wechsle ich mal vorne und hinten. Oder nach 6.000 und komme dann vielleicht auf 12. Allerdings muss man ja sagen, nach 10.000 Kilometern kann man so einen Reifen auch mal in die Rente schicken. Vor allem, wenn er seinen Dienst gemacht hat. Also durch was wird er jetzt ersetzt? Wahrscheinlich mit dem gleichen. Oder kommt
ja, jetzt gerade habe ich diese WTB Riddler drauf. Da hatte ich auch einige Probleme mit dem Aufziehen. Also die saßen so schief und krumm in der Felge. Aber das war mein Fehler. Ich hatte einfach nicht, die brauchen so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim Aufziehen. Also man muss da schon die Reifenflanken so ein bisschen hier mit dieser, mit Spüli oder da gibt es auch von Schwalbe so einen Stift, den man da draufdrücken kann. Das ist ein kleiner Schwamm und dann Flut. Ist das quasi wie eine Seifenlauge. Ja, Flut, ich weiß nicht genau, wie sich das bezeichnet. Auf jeden Fall, wenn man das damit vorher vorbehandelt, dann ist das kein Problem. Dann rutscht der genauso richtig rein in die Felge, wie es sein muss und dann sitzt er auch richtig. Das ist mir leider erst später aufgefallen, nach diversen
fährt Hinweisen. Der Tubeless?
Der ist, glaube ich, tubeless fahrbar, aber ich habe dieses Experiment tubeless, da habe ich irgendwie momentan ist mir das alles so aufwendig. Also,
ist ja völlig legitim. Ne? Er hätte mich jetzt wegen der Montage interessiert.
Nö, aber ja, der fährt sich vom. Also, jetzt bei diesem Wetter ist er auf jeden Fall besser, vor allen Dingen auch. Jetzt war auch schon ein paar Mal wieder Schnee und dann hat er echt Sinn gemacht mit seinem leichten Profil. Also, der wäre der Four Seasons überhaupt nicht geeignet gewesen. Aber wenn das jetzt wieder wärmer werden sollte, dann werde ich auf jeden Fall wieder die Four Seasons bestellen und dann wahrscheinlich wieder 10.000 Kilometer fahren.
Aber die WTB hast du jetzt nicht am Bombcheck dran, ne?
Die hatte ich jetzt auch am. Ja, die hatte ich hinten am Bombtrack. Ne, warte mal. Ne, da hatte ich ganz andere dran. Da hatte ich von Continental.
Den Speed
wie
King?
Heißen die denn jetzt? Speed King, genau. Aber die habe ich jetzt noch keine großartigen Erfahrungen mitgemacht. Kann ich eigentlich noch nicht viel zu sagen.
Nee, und das waren jetzt auch keine Verhältnisse. Also, ne, die haben nicht sicher 200 Kilometer durchs Eis gebracht. Also. Ne?
Ja, das
da kann man jetzt erstmal, im ersten Moment kann man da noch nicht so viel Negatives zu sagen. Ne? Man achtet natürlich drauf, dass man die Etiketten und die Label dann auf Bohrung, ne? Also wo das Felgenloch gebohrt ist, ist dir nicht ganz gelungen. Ne? Müssen wir noch an den Feinen arbeiten.
Ja, das sind so die Details, da gab es dann Punktabzug
auch unterwegs. Das gab Punktabzug in der B-Note. Ja. Schade, naja, beim nächsten Mal wieder. Nee, aber Reifenmontage, ne? Also ich glaube, das, was man immer sagen kann, Ruhe und Geduld ist das Entscheidende, ne? Und sich da nicht hetzen lassen. Gute Pumpe, vielleicht auch mal ein, zweimal hin und her wagen. Was ich immer wieder sehe oder von Leuten mitbekomme, dass sie es nicht machen, was ich immer gerne mache, ist, wenn der Reifen über die Felge sitzt, aber noch nicht im Felgenbett drin sitzt, einfach mal jeweils mit Daumen und Zeigefinger den einfach mal in die Mitte des Felgenbettes drücken, von beiden Seiten, dass der so mittig sitzt, einigermaßen, und dann nochmal aufpumpen, dass der von beiden Seiten die Möglichkeit hat, sich auszudehnen und dann ins Felgenhorn zu springen.
Du glaubst gar nicht, wie viel ich den Reifen geknetet habe, in so halb aufgepumpten Zustand oder nur leicht aufgepumpt. Da war nichts zu machen. Gar nichts. Erst nachdem ich den wirklich mit diesem Schwalbe-Fluid da behandelt habe, bewegte sich da was. Also wer ähnliche Probleme hat, der sollte auf jeden Fall sowas verwenden.
Ich erinnere mich nur, wie du mit Tränen erstickter Stimme vor mir standest, zittrigen Unterarmen und meintest, diese Reifen kommt nicht auf diese Felge.
Die von.
Entschuldigung, aber das muss ich immer wieder in dem Moment dann sagen. Diesen Triumph kann ich nicht vergessen. Nee, aber.
Nee, ist ja klar. In Ordnung.
Was?
Aber was waren das nochmal für Reifen? Challenge, genau.
Challenge ja. Auf DT Swiss. Ja,
also, das ist ja echt wirklich. Da ist das ist wirklich Handarbeit. Da muss man auch irgendwie vorne Lehre gemacht haben, wo man nichts anderes macht.
Ich glaube, ich habe einfach magische Reifenhände. Magische Reifenfinger.
Ja, oder das.
Ja.
Genau.
Ja, aber klar, ne? Insbesondere Tubeless-Reifen neigen dazu, dann ein bisschen schwieriger aufzuspringen. Und es ist auch immer eine Frage der Felgen- und Reifenkonstellation. Also in welcher Konstellation das dann sozusagen montiert wird. Und ja, der Rest, also ich habe dieses Fluid, ich habe es, glaube ich, einmal benutzt in der Konstellation Ritchie Felge und Open Corsa 23 mm, wobei die 23 eigentlich gar nicht hätten auf die Felge passen dürfen, habe ich hinterher ja erfahren. Aber das ist dann auch irgendwie gegangen, weil das einfach viel zu eng saß. Ja, ich bin grundsätzlich eigentlich kein großer Freund von diesen Fluids. Also eigentlich geht es meistens so, aber wenn du sagst, das ging nicht, dann ging es einfach nicht, ne? Punkt. Das muss man ja. Dann ist es so. Ja, aber dann, also ist ja super, dass das so lange gehalten hat und diese, 10.000 Kilometer, die ich so, wird sich denn jetzt reizen, mal im Vergleich den, der 5000er ist ja dann eher so ein Rennreifen schon, ne, also.
Ja, ich habe mir den 5000 nochmal genau angesehen, den gibt es ja jetzt auch in 32er Breite, also der wäre durchaus ein Contender.
Ja.
Der ist auch von Pannenschutz her, hat er dieselbe DPI-Anzahl.
Nee, TPI, also du darfst die TPI-Anzahl nicht gleich Pannenschutz sehen. Also TPI ist Threads per Inch, also sozusagen die Fadendichte der ganzen Geschichte. Mhm. Das muss aber nicht zwangsläufig dann auch was über den Pannenschutz, also ne, sagt etwas aus über den Reifen. Aber wenn unter diesen Threads dann halt nochmal eine Pannenschutzschicht ist oder so, dann nützen dir die 320 dpi im Vergleich zu anderen 320 dpi auch nicht unbedingt was. Also da muss man schon genauer gucken.
Ja.
Also ich würde den Four Seasons zumindest, ich weiß jetzt nicht im Vergleich zu den 5000ern, der ist noch viel zu wenig. Ich glaube, da gibt es noch nicht so Feedbacks in der Breite. Ne, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, der alte 4000 S2 und dem Continental Four Seasons, war es ja oft so, dass man gesagt hat, der Four Seasons ist der Winterreifen, den man bei schlechten Bedingungen fährt, wo man auch ganz sicher nicht irgendwie einen Platten haben möchte unterwegs. Und der Four Seasons, 4000 S2 dann der Sommerreifen. Aber wie gesagt, ne, wenn der 5000er jetzt mittlerweile genauso pannensicher ist wie der Four Seasons, wäre das definitiv eine gute Option. Keine Frage.
Ja. Ja. Man wird ja wahrscheinlich von lesen, wie sich der 5000er verhält.
Ja, ich glaube, das wird jetzt auch, ne, also am Anfang sind natürlich immer die ganzen Tests und Berichte und so weiter. Ich glaube, das wird dann auch die Zeit zeigen. Ne? Also wer hat den 5000er jetzt schon 3000 Kilometer gefahren oder so, außer der eine Mann in Australien und der andere in Polen?
Mhm.
Wahrscheinlich nicht so viel.
Ich hatte den Plattfuß, den ich jetzt hatte zum Abschluss mit den Four Seasons, hatte ich übrigens bei denkbar schlechten Bedingungen. Also es war echt schweinekalt. Okay, es war tagsüber. Das war der einzige Vorteil. Aber es war windig, kalt unter einer Autobahnbrücke. Und das ganze Rad war total zugesaut. Also auch der Mantel, der war so dermaßen dreckig. Und dann versuch mal, erstmal den Mantel abzuziehen. Also eigentlich musst du den Mantel erstmal sauber machen, sonst bekommst du ihn gar nicht runter. Nur womit willst du den sauber machen? Also habe ich den an meiner schönen Jacke immer entlang gezogen, damit ich den Dreck so ein bisschen runterbekam. Und dann mit den Reifenhebern angesetzt und dann runter und meine Hände, es war halt alles total zugesaut. Mhm. Und ich hatte auch die Handschuhe ausgezogen. Das ging dann aber irgendwann nicht mehr, weil ich meine Finger nicht mehr bewegen konnte. Also wieder Handschuhe an. Und dann mit Handschuhen so einen Reifen hier flicken. Also ich habe es erst mit Flicken versucht, diese Aufkleb, selbstklebenden Flicken. Und der erste Versuch hat nicht gehalten. Aufgepumpt, sofort wieder platt, also nochmal abziehen.
Aber deswegen wechsle ich dann immer, unterwegs wechsle ich den Schlauch eigentlich immer direkt.
Ja, okay, bei gutem Wetter mache ich das eigentlich immer, dass ich erst einen Flicken versuche. Und meistens klappt das auch. Aber bei diesen Bedingungen hätte ich eigentlich direkt den Ersatz Schlauch reinlegen sollen, aber naja gut, beim zweiten Versuch dann Schlauch reingelegt und der blieb dann auch, der hielt dann auch seinen Druck und war dann noch alles gut, aber also das war echt schon War nicht so schön.
Aber vielleicht sollte ich mir aus finanziellen Gründen das einfach mit den Flicken nochmal überlegen, weil es ja schon eigentlich auch der Nachhaltigkeit wegen die günstigere Lösung ist.
Ja, also diese selbstgehenden Flicken, also unter in Anführungsstrichen normalen Bedingungen, finde ich das absolut sinnvoll. Also du merkst die auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwo einen Puckel dann spürst.
Nee, ach, das glaube ich eh nicht. Also.
Oder irgendwie sowas, das ist Quatsch. Also der fällt sich unauffällig und die halten auch langfristig dicht. Also es ist nicht so, dass der dann irgendwie mehr Druck verliert als ohne Flicken. Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Setzt natürlich voraus, dass man das Ganze mit sauberen Fingern aufklebt und nicht überall Dreck an sich hängen hat. Mhm. Also weil dann kann man das eigentlich vergessen. Hätte ich eigentlich das gar nicht versuchen müssen.
Ja.
Naja.
Naja, also dann das letzte war also dann Flicken statt Wechseln und Rest in Peace Continental Four Seasons. Der nächste wird kommen und
genau.
Dann machen wir einfach weil schon spät und alle noch irgendwie im Winterschlafmodus für heute dicht, aber kündigen dann vielleicht jetzt schon an, dass wir versuchen, beziehungsweise der nächste Termin ist schon gesetzt und zwar ist das der morgen in einer Woche, der kommende Dienstag. Das werde ich dann auch fein brav in den Kalender einschreiben und dann werden wir auch genauso wie heute mit ein bisschen mehr Vorlauf dann streamen und ja, dann würden uns freuen, auch wieder ein paar Live-Hörer mit zusammen. Auf dieser Podcast-Konferenz, von der ich vor ungefähr einer Stunde gesprochen habe, werde ich dann auch mal nachfragen, wann wieder der normale Studio-Link-Chat verfügbar ist und machbar ist, dass man nicht auf Discord ausweichen muss oder irgendwas anderes. Das werde ich dann als Info vielleicht dann auch Ende März mitbringen. Aber ansonsten
ja, sehr schön.
War es das für heute. Vielleicht werde ich brauche noch 2 Tage wahrscheinlich, bis ich die Folge veröffentliche, aber dann sollte das vielleicht noch ein bisschen Vorlauf haben am 5. Februar. Juti. Mhm. Bedanke ich mich ja wie immer an dieser Stelle für alle Spenden, für alle Personen, die uns was überweisen, für alle, die über Amazon bei uns bestellen, also bei Amazon bestellen, so rum, über die Patreon-Unterstützer, für alle, die uns hier und da mal etwas per PayPal zukommen lassen. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Dafür finanzieren wir hier diesen Spaß dann immer. Und ja, wegen euch können wir das machen. Punkt. Ich glaube, das ist so das Beste.
Ja, vielen Dank.
Ja. Und ja, vielen Dank dir, Christian. Und
ja, ich danke dir.
Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Tschüss.
Genau, bis dann. Ciao.